Anne.
Hallo, ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast zu Ende hört. Tschüss.
Das, was ihr gerade gehört habt, waren weise Worte. Und liebe Anne, herzliche Grüße und willkommen zu deiner exklusiven Folge. Hallo Benni.
Hallo Tim.
Du bist auch dabei.
Hallo auch Anne von mir.
Seit 152 Folgen machen wir diesen Podcast. Eine dieser vielen Folgen, der 151 Folgen, haben wir schon mal der lieben Hanni gewidmet. Und dieser hier ist exklusiv nur für Anne. Also wenn ihr nicht Anne seid, schaltet einfach ab. Weil das ist sonst so, als würdet ihr so in unsere Post lesen.
Es ist ein bisschen Privatsphären-Einbruch.
Genau.
Wenn ihr das tut.
Das wollen wir nicht. Deswegen habt ihr jetzt Zeit abzuschalten.
Es ist gut, dass wir unsere geheime Post einfach auf Spotify hinstellen. Aber allen verbieten sie, sich anzugucken. Das ist so ein bisschen so wie, weiß ich auch nicht, wenn du, ja, das darf man nicht machen.
Doch, das darf man. Es gibt kein Gesetz, was uns das verbietet.
Das ist ganz fieses Teasing.
Das ist eine Kunstinstallation. Eine Audio-Kunstinstallation.
Ihr fordert eure Disziplin heraus, eure Disziplinfähigkeit. Ja, liebe Anne, von mir auch hallo. Ich hoffe, du hörst diese Folge. Ich weiß nicht genau, wie das passieren wird, dass es dazu kommen wird. Ich habe mir überlegt, du müsstest vielleicht nochmal adressieren. Wir müssen irgendwie Abbitte leisten in dieser Folge.
Ja,
offiziell
also,
nochmal wieder gut machen.
Wir müssen jetzt vielleicht auch mal erklären, warum das jetzt überhaupt notwendig ist, dass wir Anne eine Folge schenken.
Das müssen wir aber eigentlich nur für die Leute erklären, die jetzt unsere Verbot...
Anne weiß das ja vielleicht auch nicht. Auch nicht mehr, weil das alles schon so lange her ist.
Also, gut, dann erzähl mal.
Anne,
die traurige Geschichte von Anne.
Früher als Hardcore-Fan von uns benannt. Irgendwann wolltest du nicht mehr Hardcore-Fan genannt werden, weil du Angst hattest, dass das mit Pornografie assoziiert werden könnte. Dann haben wir Ultra-Fan, glaube ich, daraus gemacht.
Turbo-Fan.
Turbo-Fan Anne. Und dann gab es den letzten Sommer, das muss unsere Folge, entweder die letzte Mai oder 1. Juni oder so gewesen sein, wo ich von einer Hochzeit gesprochen habe, von einer gemeinsamen Freundin, auf der wir gemeinsam waren. Und ich habe mich kritisch geäußert. Ich habe...
Ich habe vom Leder gezogen.
Ich habe mich in Rage geredet. Ohne in dem Moment im Hinterkopf zu haben, dass die Person, die geheiratet hat, den Podcast durchaus auch hört. Das hatte ich nicht. Wobei ich irgendwie sagen möchte, jetzt geht hier gleich der Lüfter an, um mich... von meinen Sünden reinzuwaschen, hoffe ich.
Reinzulüften.
Und also diese Person hat den Podcast auch gehört und hat auch ein bisschen pikiert darauf reagiert und ich muss sagen, durchaus zu Recht. Ich habe mir das dann natürlich auch nochmal mit anderen Ohren angehört und bin sicherlich an der einen oder anderen Situation und Stelle gerade mit meinen Formulierungen übers Ziel hinausgeschossen. Und dafür habe ich mich schon das ein oder andere Mal auch entschuldigt. Das möchte ich jetzt hiermit noch einmal tun. Ich habe das seitdem aber sein gelassen. Aber ebenfalls sein gelassen hat Anne daraufhin, die Podcast-Folgen zu hören.
Ja.
Und deswegen...
Ist richtig in den Boykott gegangen.
Exakt.
So wie die Leute früher nicht mehr die Clementinen aus den israelischen Siedlungen gekauft haben.
Schöner Vergleich. Und selbst in einer Situation, wo wir so einen richtig, ich sag mal, richtig wertvollen Freunde, so einen besonderen Freunde-Moment hatten... Manchmal hat man sowas ja mit guten, engen Freunden und Freundinnen, dass man irgendwie auf ein gutes Gespräch hat, gut miteinander vibet oder so und man einfach das Gefühl hat, das war jetzt richtig gute Quality Time, das war inhaltlich alles richtig gut, hat uns noch eher enger zusammengeschweißt. Und als ich dann so scherzhaft meinte, na, dann kannst du jetzt auch den Podcast wieder hören, hat sie sinngemäß nach längerer Überlegungszeit sowas, ich weiß nicht, ob geschrieben oder gesagt, also sie hat reagiert mit: Ich kann das noch nicht. Die Wunden sind noch zu tief. Oder also das habe ich so rein interpretiert.
Also das ist jetzt die große romantische Geste, der große Kittungsversuch, diese
Folge
dir zu schenken, dir ganz persönlich zu schenken, weil wir deine Zuhörerinnenschaft sehr wertschätzen.
Genau.
Weil die uns immer viel gegeben hat. Und weil wir möchten, dass das wieder anfängt.
Das ist
wir wollen uns wieder gut fühlen. Eigentlich ist es sehr egoistisch, was wir hier machen.
Das spricht bitte nur für dich.
Aber es ist natürlich nur für dich, diese Folge trotzdem.
Genau.
Es ist egoistisch und anti-egoistisch gleichzeitig.
Genau. Sowas können nur die Beleuchtung berühren. Also nochmal, alle anderen, schaltet sofort aus. Jetzt geht's...
Aber ich habe viele Sachen, die ich auch erzählen möchte, die alle anderen hören sollen.
Und das konnte
vor allem, nee, Moment mal, ihr dürft nicht ausschalten. Ich hoffe, ihr habt noch nie ausgeschaltet, weil ich, es ist wichtig, dass diese Folge viele Leute hören.
Und weißt, weil ich bin mir sicher, dass viele Leute nicht ausgeschaltet haben oder niemand, und zwar wegen der starken Ansage vor Beginn der Folge. Also da wurde ja ein eindeutiger Auftrag erteilt.
Das stimmt, das ist total super. Also Gott, das ist alles gleichzeitig, diese Folge.
Mhm.
Nur für Anne.
Nur für Anne. Heute am 31.03. um genau 21 Uhr Ostersonntag.
Ostersonntag, stimmt, Ostersonntag, schlag den Hasen.
Ja.
Denn er hat es verdient. Ich habe. Wir müssen heute nicht viel über Ostern reden, du redest nicht gerne über Ostern. Aber ich war ja auch, also du hast es gemacht. Ich habe damals auch schon so, wobei man muss jetzt ja auch mal noch sagen, mit dieser Hochzeitssache, ist es, wenn das jetzt, wenn ich das anonym erzählt hätte über eine Hochzeit, auf der ich war, und ich wüsste for a fact, die Person hört das nicht und das ist eine ganz andere Bubble und die wird niemals diesen Podcast kennen und so, hätte ich das ja wahrscheinlich auch so. Wir reden ja auch häufig über, was wir total scheiße finden und wenn das und das passiert und so. Das heißt, ist jetzt das Problem eigentlich nur, dass du falsch eingeschätzt hast, dass diese Person den Podcast vielleicht hört? Dass du so darüber geredet hast? Hättest du gar nicht darüber reden dürfen?
Ich wusste ja, eigentlich wusste ich, dass die Person auch den Podcast hört. aber ich habe mir das nicht bewusst gemacht währenddessen.
Also ich habe dich gefragt und du hast es verneint.
Habe ich es verneint?
Ja, oh, ziemlich sehr. Aber das ist egal. Ich wollte sozusagen wissen, ist das Problem, dass du überhaupt geredet hast oder das Problem, dass du in Kauf genommen hast, dass die Person vielleicht davon verletzt
ist? Ich glaube, die Art und Weise in Verbindung mit der potenziellen Verletzung, wobei ich mit der Person, um die es da inhaltlich ging, sehr cool bin.
Ja.
Also das hat die Freundschaft nicht nachhaltig irgendwie belastet.
Aber jeder entscheidet für sich und jede, ob sie oder er unseren Podcast hört.
So ist es.
Und wir können nur versuchen, ein Seil zu werfen. Ist das ein Seil? Ein Band des Friedens zu werfen.
Genau. Ein selbstgeknüpftes
Band. Und wir hoffen, dass dieses selbstgeknüpfte Band des Friedens ergriffen wird von einer wunderbaren Hand, die Anne gehört.
Zumal du ja noch ihr mal Geiselhaft unterstellt hast, dass du mit in Geiselhaft
bist. Aber klar, also wenn du einen schändlichen Menschen boykottieren möchtest, dann. Also wenn ich jetzt irgendwie Hass auf Richard David Precht habe, dann ist Markus Lanz auch in Geiselhaft. Das ist schon klar. Da kann der noch so viel gegen antalken.
Ja. Das ist das erste Mal, dass ich mit Richard David Precht verglichen werde.
Und ich mit Markus Lanz. So, aber wo wir schon bei treuen ZuhörerInnen sind. Wir haben Fanpost bekommen.
E-Mail-Fanpost.
E-Mail-Fanpost. Du kennst die noch nicht.
Nee, ich kenne den Inhalt nicht. Ich habe mitbekommen, dass was geschrieben wurde, aber ich habe sie noch nicht gehört. Kannst du dazu sagen, was für eine Person das ist, wie die uns kennt? Ist das Teil davon?
Es begab sich, dass eine Person auf unseren Discord-Server schlitterte. Was ist eine Art Slack-Chat-Programm? Also so wie Slack, nur auf Gaming ursprünglich ausgerichtet. Ich
glaube, die wenigsten Menschen wissen, was Slack ist.
Das ist halt so ein Chat-Shit, so eine Mischung aus Forum und Chat, so Kanäle und da kannst du talken zu Leuten.
Sowas wie Knuddels früher.
Knuddels?
Ein bisschen.
So, also, so ein Community-Ding.
Das ist kein guter Vergleich mit Knuddels.
Aber da gibt es das Beleverse, das ist das Universum der beleuchteten Brüder und von assoziierten FreundInnen der beleuchteten Brüder. Und dort schlitterte eine Person drauf und sagte, hey, haben die beleuchteten Brüder auch eine E-Mail-Adresse? Ich will Feedback zum Podcast geben. Habe ich gesagt, na klar haben die beleuchteten Brüder eine E-Mail-Adresse. Sie leuchtet die beleuchteten Brüder @gmail.com, natürlich Brüder mit UE geschrieben. Und wir haben ja schon häufiger gesagt, wo kommen die Leute her, die uns hören? Wer sind das? Sind das wirklich Leute, die uns nicht kennen? Was ist mit Scientology los? Was passiert da? Und viele dieser Fragen.
Also, weil die Folge alles über Scientology mit weitem Abstand die meistgehörte, meistgeklickte Folge ist. Im mittleren vierstelligen Bereich.
Ja.
Was ein Vielfaches der an sonstigen Durchschnittsklicks ist.
Und diese Mail beantwortet jetzt viele unserer Fragen und unserer Bitten. Mhm. Dann sagen wir, schickt uns doch mal was. Und es ist ganz wunderbar, weil darin auch so vieles aufgegriffen wird, dass man wirklich merkt, da checkt jemand die Lore der beleuchteten Brüder.
Stark. Also erstmal schon mal vielen Dank für die Mühe.
Ja.
Und ich bin ganz gespannt.
Reaching out to us. Moin. Punkt. Diese Mail wollte ich eigentlich schon vor einiger Zeit mal gesendet wissen, hatte nur leider keine E-Mail-Adresse von euch. Aber dann über Umwege Discord gecheckt, zack, ist die E-Mail-Adresse da.
Ja.
Mittlerweile habe ich alle eure Podcast-Folgen durch und bin mit der Zeit ein großer Fan geworden. Bei mir fühlt sich das Hören des Podcasts so an, als ob ich mit guten Kollegen zusammensitze.
Oh.
Kollegen im Sinne von Freunde.
Ah ja. Ja.
Ich glaube nicht, dass er seine Arbeit...
Vielleicht hat er gute Freunde bei der Arbeit.
Also er sitzt mit guten Freunden zusammen. Das interpretiere ich mal so rein. Da ich nun am Ende der Folgen angekommen bin, ist das Warten auf neue Folgen eine Qual.
Und jetzt darf er die noch nicht mehr hören.
Don't worry, Freitag geht's wieder rund in deine Öhrchen.
Samstag,
oh Gott, da muss ich mich dran gewöhnen. Alle eure Folgen habe ich mit einer Ausnahme, auf die ich gleich zu sprechen komme, innerhalb der letzten 6 Monate durchgekachelt.
Wow.
Durchgekachelt ist gut. Interessant waren für mich auch die alten Folgen, vor allem mit dem Wissen von heute. So sind politische Themen wie Wahlen oder Corona-Prognosen absolut interessant in der Nachtbetrachtung. Wie bin ich auf euch gestoßen? Ich saß in der Küche und musste Kartoffeln schälen. Wollte dabei aber keine Musik hören, wie ich es sonst tue. Kennt man, manchmal kriegt zu hören.
Richtig.
Sondern mich etwas anders berieseln zu lassen. Ich überlegte mir ein Thema, zu dem ich etwas hören wollte. Meine Wahl fiel auf Scientology.
Okay.
Spotify wirft bei, also klar, die Deutschen sitzen in ihren Küchen, schälen Kartoffeln und wollen was über Scientology wissen.
Flugmodus.
Ah, oh, danke. Das musst du jedes Mal in den nächsten 240 Folgen machen. Dann erst habe ich es drin. Meine Wahl fiel auf Scientology. Spotify wirft bei diesem Begriff viele Ergebnisse aus, aber nur eines, welches lautet, alles über Scientology. Natürlich entschied ich mich für das Rundumpaket der beleuchteten Brüder. Da müsste das Thema ja intensiv auseinandergenommen werden. Die Folge habe ich nicht mehr so gut im Ohr, aber ich wunderte mich sehr, warum das Thema Scientology so spät kam und vor allem, warum es nur so kurz behandelt wurde. Danach fühlte ich mich so wunderbar und dennoch fühlte ich mich so wunderbar unterhalten, dass ich mit der ersten Folge gleich nachlegte. Tja, da war es um mich geschehen. Nun bin ich nur einer der Hörer, der die am meisten gehörte Folge, aber jetzt, nun bin ich nur einer der Hörer, der am meisten gehörten Folge, aber jetzt kennt ihr zumindest eine Geschichte hinter den Scientology-Klicks. Wunderbar.
Sehr gut, beim Kartoffelschälen.
Meine Ohren und ich wollen uns ganz herzlich bei euch für diesen Podcast bedanken. Ich freue mich schon sehr auf neue Folgen und empfehle euch natürlich meinen Tanten. Bitte bleibt, wie ihr seid. Ach ja, und gebt uns endlich die Folge Alles über Drucker.
Ist das die Folge, die er noch nicht gehört hat?
Nee, die Scientology-Folge hatte er, vorher gehört, vor den 6 Monaten. Aber Alles über Drucker haben wir versprochen und die gab es auch immer noch
versprochen,
nicht. Also wir müssen, das ist auch so ein Tease, ne?
Okay.
Beste Grüße und Achtung, es gibt noch einen Anhang, eine Bilddatei.
Norgard Schock.
Zusammen mit der Frage, und das interessiert mich jetzt schon ein bisschen, gab es einen neuen Aufruf, gebt uns das Norgard Schock zurück, weil hier steht jetzt mit festem Nougat-Creme-Kern. Ob jetzt sich der Kern verändert hat vielleicht. Oder ob sie den einfach nur anders benannt haben. Das weiß ich nicht. Ja, vielen Dank für dieses Feedback.
Wirklich vielen Dank. Das ist ja, es ist ein bisschen so, wie wir uns das auch schon vorgestellt haben. Und wie man sich das dann ja auch erhofft. Ne? So, wenn viele Leute einen entdecken, dann bleiben halt ein paar kleben.
Ja.
Und genau das ist hier passiert und das ist total schön, das so auch, also ohne Grund, also nee, ohne Not, uns das auch mitzuteilen.
Ja, einfach nur freundlich.
Einfach nur freundlich, nett, aufrichtig, schön.
Wenn ihr auch so sein wollt.
Genau.
Wisst ihr, was zu tun
ist. Ihr wisst, was zu tun ist, meldet euch.
Ja.
Diebeleuchtetenbrüder@gmail.com. Ich habe mir überlegt, weil das ja jetzt die Folge für Anne ist, dass wir jetzt einfach verschiedene Themen besprechen, die Anne mag oder die für Anne interessant sind.
Ja, finde ich cool.
Und wenn jetzt irgendwelche Schlawinerchen da draußen weiter noch hören, obwohl es ihnen erst erlaubt und dann, befohlen und dann verboten wurde, können wir mal... ich kann ein paar Sachen vorschlagen.
Ja, bitte, los geht's. Weil interessiert mich auch, weil ich gar nicht weiß, was Anna in unserem Podcast besonders geschätzt hat, damals, als sie ihn noch hörte.
Dabei habe ich doch relativ viel gutes Feedback dann immer von ihr.
Ja, das stimmt. Dem vielen Feedback, das wir so bekommen, der ganzen Fanpost jetzt überschwemmt.
Da wird man irgendwann auch überfordert.
Ja.
Also, Anne näht sehr gerne. Anne ist eine hervorragende und talentierte Frau einer Nähmaschine.
Mhm.
Und hat deswegen auch immer einen coolen Style, hat eine richtig coole Tasche, die sie sich selber genäht hat, die ich super gerne mag.
Das ist aber keine Selbstverständlichkeit, dass nur weil man gut nähen kann, man einen coolen Style hat. Man kann auch scheußliche Sachen nähen.
Das stimmt. Aber bei ihr kommen 2 gute Sachen auch noch zusammen. Ein Glück. Sie hat schon mal unsere Vorhänge umgenäht.
Ja.
Das kann sie auch ganz gut. Aber das ist jetzt vielleicht für alle weiteren Leute nicht so interessant. Anne mag sehr gerne Sarah Kuttner. Wie findest du Sarah Kuttner? Hast du eine Meinung zu der?
Boah. Also früher auf Viva war die, ne? Nicht auf MTV.
Beides.
Aha. Wo war sie zuerst?
Viva.
Ja. Da fand ich sie richtig toll.
Mhm, da hatte sie die Sarah Kuttner Show.
Genau. Sven Schumacher fand ich immer ein bisschen doof, aber auch nicht wirklich.
Du weißt noch, wie ihr Sidekick hieß?
Ja, Sven Schumacher.
Sven Schumacher.
Der hatte diesen geilen Song, Aufstehen, aufeinander zugehen, also dieses Kirchenlied.
Er hatte das selber geschrieben?
Nee, das ist eigentlich wirklich ein Kirchenlied, glaube ich, irgendwie. Und er hat das aber dann so verpoppt.
Interpretiert.
Und die mochte ich, die Show. Weil, also,
die war ein bisschen anarchisch.
Die war anarchisch und ich glaube, wo mein Aber kommt, ist, dass ich später, wenn ich später nochmal Sachen von ihr gesehen habe, war das sehr doll, diese Sache. So ein bisschen wie das, was, also, dass sie so betont, verplant, so, ich habe jetzt mich schon wieder gar nicht vorbereitet, hier, ich weiß ja, ich habe auch noch einen Kater. So, war dann immer so ein bisschen sehr doll, die Masche, so. Aber trotzdem mochte ich die Show und die Beiträge und wie sie über Musik geredet hat und was sie hat immer tolle Bands in der Show. Mhm. Und deswegen bin ich eher positiv.
Ich mochte die auch sehr gerne. Dann war sie ja einige Zeit mit Bela B. Liiert. Wusstest du das?
Nee.
Kannst du dir das vorstellen?
Ja.
Wie die Sex haben?
Beide.
Musst du dir nicht vorstellen. Aber du könntest. Könntest es versuchen.
Könnte ich sogar, wenn sie nie zusammengehen will.
Das stimmt. Aber findest du nicht, dass es der Vorstellungskraft hilft, zu wissen, das ist passiert, nur weil man selber nicht dabei war, hat man aber doch irgendwie ein klareres Bild? Oder man hat eher die Idee, dass das, was man sich vorstellt, auch vielleicht wirklich passiert sein könnte?
Ich glaube, man kommt überhaupt erst auf den Gedanken dadurch. Sonst du würdest nicht random einfach zwei Prominente nehmen und die im Bad Picture.
Sagen wir mal Channing Tatum. Kennst du den? Oder nein, sagen wir Brad Pitt und Uschi Glas.
Zum Beispiel.
Kannst du dir vorstellen? Fällt mir schwer. Fällt mir wirklich schwer.
Das ist doch sehr unwahrscheinlich, dass die beiden zusammen sind.
Ja, du hast doch gesagt, dass man mal jetzt random Leute sich so vorstellen kann.
Okay. Das findet Anne sowas cool, wenn wir über sowas talken?
Stimmt.
Gut. Also Sarah Kuttner, bauen wir die Brücke weiter.
Ich kann dir sagen, dass ich gerade ein Buch lese, das heißt MTV war lieb dich.
Ja, hast du was schon erzählt?
Hab ich schon mal von erzählt?
Markus Kafka und?
Elmar, weiß ich nicht.
Elmar.
Das ist eigentlich ganz cool, weil da wirklich diese ganze Geschichte von MTV und Viva in Deutschland so nachgezeichnet wird, so mehr oder weniger chronologisch und ganz viele verschiedene Leute zu Wort kommen, aus dem Produktionsteam, aus dem Vorstand, die ganzen ModeratorInnen oder fast alle, Farin Urlaub, Campino, Smudo,
habe ich auch schon erzählt.
Okay, und da ist natürlich auch Sarah Kuttner drin und da hat sie schon davon geschrieben, dass sie eigentlich nie ins Fernsehen wollte und irgendwie darauf auch nicht so richtig Bock hatte. Und generell liest sie sich wie so eine, ein bisschen wie so eine Außenseiterin. Also es hätte sie sich als Außenseiterin gefühlt, so dass sie irgendwie immer keinen Bock auf die Drogenpartys hatte und so, die da zuhauf stattgefunden haben müssen, als sie noch erfolgreich waren. Und dass sie aber diese Show so gern gemacht hat, weil ihr da keine Vorgaben gemacht wurden. Sie hat wohl auch erstmal versucht oder wurde erst eingearbeitet bei Vivasion und da wurden auch Texte von AutorInnen für die Moderation geschrieben.
Ja.
Das konnte sie gar nicht gut. Und sie hat dann aber sich in dieser Show so ausleben können und das hat sie dann auch ganz happy gemacht und ganz glücklich gemacht.
Die waren alle viel zu druff, um ihr Texte zu schreiben, Vorgaben zu machen.
Ja, und sie hat vor allem dann nicht so gut performt, wie wenn sie einfach frei weg.
Ja.
So stellt sie es dar. Und die hat jetzt, ist ja auch eine Podcast-Kollegin, die hat ja einen Podcast mit Katrin Bauernfeind.
Richtig, das habe ich auch mal irgendwo gesehen.
Der ist ganz gut. Ich finde, Sarah Kuttner hat auch was Anstrengendes an sich, weil die schon, kennst du eine Art, diese Art von Menschen, die sich extrem viel auch vielleicht schon therapeutisch mit sich selbst beschäftigt haben und wo das auch total gut ist und die ganz viel gelernt haben, wo man aber immer wieder auch merkt, so in Gesprächen, dass da so, ich sag mal, Methoden und Instrumente aus der Therapie angewendet werden in Gesprächen. Also wo man dann nochmal so richtig den Selbstwert betont und wie wichtig das ist in bestimmten Situationen.
Ja.
Und so eine Art zu reden hat sie, weil die hat glaube ich auch ADHS und das merkt man ihr auch irgendwie an, wenn man es weiß, hat man das Gefühl. Ist schon eine ganz spannende und irgendwie auch unangepasste Frau. Deswegen findet die auch gar nicht mehr so irrsinnig viel statt.
Mhm.
aber vor allem auch, weil sie das selber nicht mehr wollte. Und die mag Anne sehr gerne. Die liest gerne ihre Bücher. Die hat ja auch Bücher geschrieben. Mehrere. Romane. Also nicht Anne, Sarah Kuttner.
Okay, was hat das mit dem Nähen zu tun?
Nix. Ich wollte nur ein paar Themen reinschmeißen.
Es geht ja jetzt nicht darum, was Anne gut findet, sondern was Anne an unserem Podcast besonders schätzt.
Das hast du.
Wenn wir so über Sarah Kuttner reden und wenn wir davon reden, wie gut sie auch Vorhänge umnähen kann. Das findet Anne richtig klasse.
Ich weiß
dafür nicht. Hört man den Podcast.
Ich kann mir auch vorstellen, dass sie das insgesamt doch ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit
hat. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Deswegen dachte ich, ohne das groß zu thematisieren, machen wir einfach die Segmente gerne Quatsch. Gerne Politik, gerne, weiß ich nicht.
Ich glaube, Quatsch findet sie gut.
Okay, dann müssen wir jetzt nochmal eine Pause machen, Alkohol. Ich habe neulich gedacht, ich war ja im Urlaub,
ja.
Da müssen wir nicht lange drüber sprechen, aber ich hatte so einen Spazier und es gibt ja so eine, auch gerade bei mir zurzeit eine Tendenz dazu, dass ich mich fitter machen will,
ja.
Dass ich aktiver werden will und so weiter und dass ich vernünftiger irgendwie auch bin. Ich überlege sogar manchmal schon, mir einen Fahrradhelm zu kaufen.
Wow. Und das Ganze, ein Satz, nachdem du gesagt hast, wir müssen Pause machen, um Alkohol zu holen.
Aber genau. Und dazu gehört auch, dass ich irgendwie so ein bisschen bei Alkohol nicht mehr so ganz immer verstehe, weil es ja so offensichtlich sehr viel Schlechtes auf der Welt bewirkt und sehr vielen Leuten sehr viel Probleme macht und schlecht für den Körper ist. Und irgendwie denke ich so, Mann, ist auch irgendwann mal gut. Und jetzt war es aber so, dass ich mit einem etwas stärkeren Bier in der Hand alleine über so ein einsames niederländisches Feld gelaufen bin, das umspült wurde von ganz vielen kleinen Kanälen.
Mhm.
Und in einem kleinen Pissdorf in der Mitte vom Nirgendwo und einfach nur Kanäle, Bötchen, alles, wie man sich das im Bilderbuch vorstellt. Und da war ich so ein bisschen von diesem Bier angeditscht, so ein bisschen angesoffen. Und das hat sich so gut angefühlt, dass ich gedacht habe, was sich so schön anfühlt, das kann nicht so schlecht sein. Da muss man dann vielleicht auch mal sagen, nein, das ist auch ein schöner Teil meines Lebens. Und ich will nicht immer nur sagen, ja, ich trinke jetzt auch weniger und eigentlich brauche ich auch nicht mehr und besoffen sein bringt mir auch gar keinen Spaß. Stimmt auch alles. Aber ich finde, manchmal kann man auch sagen, nein, bei allen Problemen, die viele Menschen damit haben und allem Alkoholismus, ist es manchmal einfach schön, ein wenig ein Sitzen zu haben.
Keine Widerworte von meiner Seite. Ich sehe die gesundheitlichen Gefahren. Ich habe im Krankenhaus auch das ein oder andere Mal die Folgen davon wirklich mit eigenen Augen gesehen. Und das kann schon sehr gruselig sein. Aber ich kann die Vorzüge wahnsinnig genießen.
Gut.
Ich hatte das
Alkohol mit Genuss genießen.
Genau, in Maßen. Ne? Verantwortungsvoll steht auf
jeden Fall drauf. Verantwortungsvoller, ne? Genuss,
genau.
Oder so. Ja.
Ich war gestern, war ja ganz schönes Wetter am Ostersamstag. Also beziehungsweise das Wetter war gar nicht so schön, aber es war recht warm und trocken. Also Sonne war nicht viel da, aber trotzdem, ich habe ein bisschen so Fußball geguckt und dann habe ich in der Halbzeitpause mich auf den Balkon gestellt und habe mir ein ganz kaltes Bier aufgemacht und habe gedacht, das ist auch irgendwie ein gutes Lebensgefühl, schlicht und ergreifend. Gerade irgendwie noch mit gutem Wetter schmeckt das ja noch viel besser.
Bier ist einfach klasse.
Bier ist super, kaltes Bier bei warmem Wetter. Oh. Ich glaube, man hört im Hintergrund vielleicht noch unsere Ansager und Ansagerin, möglicherweise, aus der Ferne.
Schimpft, dass man nicht telefonieren soll. Ja, das war ein schönes Erlebnis.
Kann ich mir vorstellen. Und sonst irgendwie coole Sachen in deinem Urlaub erlebt? Oder war es einfach, also klingt es ein bisschen highlightlos?
Ja, war es auch. Okay. War halt die Niederlande. Schon eher langweiliges Land, muss ich sagen, so von dem. Aber nein, wir waren in Groningen oder wie wir sagen, Groningen. Hm. Oder ja, so ein bisschen so, aber mit dem R drunter. Groningen.
Jorge González.
Und ich glaube, das ist eine sehr schöne Stadt zu einer anderen Jahreszeit. Mit guter Sonne. Weil jetzt war es ja, schon, okay. Es hat ein bisschen genieselt, es war irgendwie alles sehr grau. Aber man sieht schon an vielen Stellen, dass das Wasser in dem Land ist einfach so krass. Das ist so, alles ist ja wirklich einfach alles ebenerdig. Und auch das Wasser hat irgendwie so einen ruhigen, klaren Spiel. Das ist, alles geht so ineinander über und überall ist Weite und Leere und Endlosigkeit. Ich hatte das schon an anderer Stelle mal gesagt. Piefigkeit im guten Sinne.
Piefigkeit im guten Sinne.
Also so auch alles wirkt alles ein bisschen sehr ordentlich und akkurat und ein bisschen spießig, aber mit viel Liebe.
Das ist das, was ich in Amsterdam so liebe. Ich war schon mehrfach in Amsterdam, ist glaube ich die einzige Stadt, die ich schon mehrfach besucht habe. Mhm. Jetzt mal so von Orten, wo Leute außerhalb wohnen. Deutschland. Ja, das auf jeden Fall, aber ich glaube auch innerhalb Deutschlands.
Du warst schon mehrfach in Berlin, du warst wahrscheinlich auch schon mehrfach in Hannover.
Ich war zweimal in Berlin.
Das hast du aber viel schon über Berlin geredet.
Ich weiß einfach viel über Berlin, aber ich war nicht, das wenigste davon kommt aus eigener Erfahrung.
Also du warst mehrfach in Amsterdam.
Ich war mehrfach in Amsterdam und es ist dort irgendwie, ja, ich möchte ein Wort aus der Folge mit Mahé weiterverwenden, pittoresk. Mhm. Obwohl es ja irgendwie auch was Metropoliges hat. Und ich bin dann in verschiedenen Konstellationen hingefahren und jedes Mal hatten alle Beteiligten das Gefühl, die Stadt ist so nett zu einem. Mhm. Man geht so irgendwie von A nach B, zum Restaurant oder wohin auch immer. Und dann hat man irgendwie gerade Müll in der Hand und denkt, ich bräuchte jetzt einen Mülleimer und ja, direkt dann kommt ein Mülleimer.
Das funktioniert alles. Ne? Das ist alles top organisiert, genau. Aber auf eine unaufdringliche Art.
Genau.
Und das gleiche Gefühl hatte ich in Wien übrigens auch, nur etwas größer gezogen, aber auch einfach, dass es sehr, sehr gut organisiert ist, aber in beiden Fällen auch dadurch ein bisschen langweilig. Und ein Beispiel, da habe ich länger mit meiner Frau darüber geredet, es gibt in Groningen, das ist wie David Coulthard, Groningen. Das ist ein bisschen spannend.
Mach weiter.
Es gibt dort das Forum, das Groninger Forum.
Ja.
Das Groninger Forum. Ein riesengroßes Gebäude, das muss so viel gekostet haben wie die halbe Elbphilharmonie. Und das ist sehr viel. wirklich ein riesengroßer Turm. Und das ist so eine Art öffentlicher, so ein Third Space. Weißt du?
Third Space.
Ja, dritte das? Orte. Das ja, ist so dieses das? Nicht zu Hause, nicht die Arbeit, sondern ein dritter Ort, an dem Leben stattfindet, Begegnung möglich ist.
Mhm. So. Gibt es immer einen Begriff,
Third Place? Ja, ich weiß nicht, ob es Third Space ist. Dritte Orte heißt es auf Deutsch auf jeden Fall. Okay. Es werden immer dritte Orte gefordert, in Stadtteilen, in Städten. So.
Was wäre ein dritter Ort, den ich kenne?
Kulturzentren, Stadtteilhäuser, Haus der Jugend.
Okay.
Also ja. Irgendwie, mhm. Und das aber nicht einfach nur, hier ist ein kleiner Seminarraum und ein Billardtisch, sondern ein bisschen größer gedacht.
Ja.
Können auch Parks und sowas sein, aber irgendwie Orte, die auch zum Verweilen einladen. Und das Besondere an diesem Ding ist, dass das ein komplett öffentlicher Raum ist, der gar nicht gewinnorientiert ist. Und da sind zum Beispiel ganz viele Arbeitsplätze für Studentinnen oder wer auch sonst was. Da ist eine riesige Bibliothek drin, da ist ein Kino drin, da ist ein kleines Café, da sind Ausstellungen drin, da ist ein Museum, da ist es Platz für Kinder zum Rumhängen und Klettern und Spielen und Bücher lesen. Also es ist so eine Mischung aus einer öffentlichen Bibliothek, einem Treffpunkt und das Ganze aber als gigantisches mit riesigen Rolltreppen und großen Sitzplätzen und von allen Seiten Fenstern und du kannst oben auf dem Dach sein und super interessant.
Cool.
Ich finde cool. Ich fand es richtig toll. Meine Frau fand es in der Theorie richtig toll, aber im Ort nicht so, weil sie das Gefühl hatte, es hatte sehr doll so einen Einkaufszentrum-Charakter.
Ja, so stelle ich mir es ehrlich gesagt
vor. Es war ja auch irgendwie zu offen, aber das ist halt auch vielleicht eine Richtungsentscheidung, wie du das hältst. Ob du sagst, du willst diese Offenheit und diese Größe und diese Weite. Und ich fand es so toll, dass ich das Gefühl hatte, da gehen vielleicht Leute hin, um ins Kino zu gehen, aber dann hören sie nebenan in der Ecke spielen gerade zwei Leute Gitarre, dann können sie sich hinterher noch einen Controller ausleihen und FIFA spielen und am Ende gehen sie noch in eine Ausstellung. Oder auch nicht. Mhm. Und das ist halt wirklich einfach ein Ort, der auch viel genutzt wurde. Da haben ganz viele Leute an diesen Arbeitsplätzen gesessen und gequatscht, gelesen, gearbeitet, ein Buch einfach nur sich genommen und aus dem Fenster über die ganze Stadt geguckt. Also solche Orte, wie es sie eigentlich in einer kapitalistischen Logik nicht gibt.
Mhm.
Und das fand ich schön, weil es offensichtlich angenommen wurde. Aber das war dann der Punkt, worüber wir geredet haben, von wegen die Stadt ist so nett zu einem und Wien und so. Man hat so ein bisschen das Gefühl, da macht der Staat alles so richtig in dieser und provided so, dass eine echte, wie es sonst immer so ist, Staat kümmert sich um nichts, alles ist scheiße, alles verrottet und dann entsteht überall die geile Streetkultur grassroots-mäßig und dann entstehen spannende Projekte und da gibt's Reibung. Da gibt's dann keine Reibung mehr. Da ist einfach für alles gesorgt, alle sind glücklich, keiner hat ein Problem und dadurch ist es ein bisschen
so eine Hochglanzversion.
Ja, langweilig. Aber trotzdem kann man dem nichts vorwerfen, weil es einfach wirklich gut durchdacht und mindestens interessant ist, sich das mal anzugucken, weil es so ein Ort ist, wie ich ihn noch nie irgendwo gesehen habe auf der Welt. Was ein bisschen hochgegriffen ist, weil ich noch nicht an so vielen Orten auf der Welt war, aber trotzdem schon schon eine coole Sache.
Könntest du dir das auch in Hamburg vorstellen?
Ja, aber ja, doch irgendwie schon. Es war auch erstaunlich, es ist ein relativ neues Gebäude, aber es ist auch alles, jedes Buch da sah aus, als, also in jeder öffentlichen Bücherhalle sehen die Bücher zerrissen und Shady Riege aus. Mhm. Aber da war auch alles so tipptopp noch.
War ist alle, das relativ neu auch eröffnet erst?
Okay. Ja, aber alle verhalten sich auch gut. Keiner ist da irgendwie, man hat nicht das Gefühl, dass da irgendwas...
Kann man da, gibt es da Saufmöglichkeiten? Gibt es da irgendwie eine Bar oder?
Ja, gibt es auch eine Bar.
Okay.
Es gibt jetzt gerade in Hamburg, wie heißt das, Jupiter? Das ist so bei Karstadt Sport und Spiel, dem alten Gebäude, in der Mönckebergstraße oben. Das ist gerade Leerstand. Und da ist so offener Raum, da können halt alle sich anmelden und Kunstausstellungen machen oder was. Da ist oben auch eine coole Bar, kannst du aufs Dach gehen.
Okay.
Ganz gut. Ja, das war das und das war so der Eindruck von der Stadt. Das war irgendwie ganz interessant, aber so, Wetter war halt insgesamt nicht so gut. Aber wir waren da auch auf dem Dorf in so einem coolen Haus und haben da wieder Leute getroffen. Schön.
Okay, wir wollen, wir versprechen Albernheit und dann kommen wir mit dritten Orten um die Ecke.
So ist es.
Wir sind einfach, man kann einfach nie wissen, was kommt.
Wir haben auch am Anfang befohlen und dann verboten dasselbe. Das ist.
Nee, wir haben nicht befohlen, es wurde befohlen.
Aber wir haben es toleriert, wir sind ja die Hosts dieses Podcasts, wir können das ja auch rausschneiden.
Nee, mir wurde befohlen, das drin zu lassen. Und da sind die Hierarchien klar verteilt.
Ja.
Hast du jetzt noch ein Geschenk für mich?
Ich habe noch ein Geschenk für dich. Habe ich aus dem Urlaub mitgebracht.
Okay. Ich hörte nämlich, dass du was gefunden hast, was ein Callback ist und irgendwas auflöst und irgendjemand wird am Ende umarmt oder so.
Nee, es ist irgendwie, habe ich das Gefühl, es ist so eine schöne Klammer, weil du hattest berichtet von den Keksen, den Gartmann-Kringeln.
Ja.
Da haben wir lange darüber gesprochen und am Ende standst du irgendwie so ein bisschen im Regen, weil ich habe gesagt, das sind auf jeden Fall keine Kekse. Und deine Frau hat auch gesagt, ich weiß nicht, was
es ist. Alle sagen, aber es sind keine Kekse. Für mich bleiben es aber welche.
So, und
ich stand nicht im Regen.
In den Niederlanden habe ich Folgendes gefunden.
Boah, krass. Die sind ja riesig.
Was ist es?
Na, es sind so, wie habe ich sie genannt?
Schokokränze.
Schokokränze. So Schokokranz-Kringelkekse.
In sehr groß.
In sehr groß.
Und jetzt drehe ich sie um.
Ja. Da unten ist Keksteig. Es ist also genau, genau die Verbindung aus dem, was wir besprochen haben.
Es ist ein Gartmann-Kringelkeks.
Ja.
Reutze Lentekransen. Ja, ich muss sie nicht essen. Ich habe sie nur gesehen und dachte, die muss ich mitbringen.
Ja, auf jeden Fall.
Hast du endlich die Kekse. Ich glaub, das sind nicht besonders lecker.
Das sind Kekse.
Das sind auf jeden Fall Kekse. Die sind eigentlich ein bisschen zu groß für Kekse.
Ach, Kekse dürfen nicht zu groß sein.
Dann sind es vielleicht Cookies, aber das sind auch keine Cookies.
Cookies und Kekse sind unterschiedliche Dinge.
Ja, so ein bisschen schon. Also natürlich ist Cookie auch das Wort für Keks.
Cookie, ja, ich weiß,
aber du würdest
ja,
in Deutschland nur bestimmte Kekse als Cookies bezeichnen.
Aber das ist dann nicht einfach, sind Cookies nicht in eine Unterkategorie von Kekse?
Ja, und Kekse. Cookies sind schon Kekse, aber...
Also Cookies, Kekse, Gebäck.
bei Keksen denke ich nicht... Es ist schon eine Art Unterkategorie, aber ich denke bei Keksen nicht an Cookies, weil Cookies zu groß sind für Kekse. Kekse sind so klein.
Echt? Ist das nicht eher eine Sache der Konsistenz? Ich finde, Cookies sind immer so eher weich.
Ja, das stimmt, aber es gibt auch dann doch die wiederum die in knusprig. Es gibt die weich und knusprig und das macht das Ganze ein bisschen seltsam. Ansonsten würde ich dir zustimmen.
Und wo passen da Oblaten rein?
Jetzt finde ich schön, dass du sie Oblaten nennst.
Was ist das?
Oblaten. Oder Oblaten. Betonung auf der zweiten Silbe.
Ich betone, wo ich will.
Obla.
Anne mag es, wenn auf der ersten Silbe betont wird. Deswegen versuchen wir jetzt den Podcast ab jetzt immer alle jedes Wort auf der ersten Silbe zu betonen.
Jedes Wort auf der ersten Silbe betonen.
Das ist gar nicht anstrengend.
Du hast die ersten vier Worte, wenn du sagst, es waren einsilbige Worte.
Ja.
Und du hast sie trotzdem alle sonderbar ausgesprochen.
Ja, weil es ja alles die ersten Silben sind.
Ja, aber das kannst du nur so aussprechen. Das ist gar nicht.
Aber du musst das schon betont aussprechen, jedes Wort betont.
Wenn du das einfach nur so sagst, ist es dann unbetont?
Ja.
Auf gar keiner Silbe betont.
Das ist alles gleichförmig. Aber wenn du
die eine Silbe ist gleichförmig.
Okay. Wer hätte gedacht, dass die Albernheit durch diese Tür reinkommt?
Wir lassen alle Türen offen.
Aber die Oblaten haben uns gerettet.
Ach ja, also was sind denn jetzt Oblaten? Obla die, Obla da. So hast du das bisschen so. Obla. Vielleicht dachtest du einfach an Ringo Starr.
Paul McCartney.
Der singt Obla di Obla da, ja, Life Goes On.
Ja, der das wurde doch auch Ringo? Verklagt von dem Typen, von dem er das hatte.
Von Ringo Starr.
Nein, war irgendwie ein Gefängnisinsasse.
Bei den Beatles. Ach ja, stimmt, das ist Paul McCartney jetzt, wo ich es im Ohr habe.
Ja.
Und, egal. Oblaten kann ich gar keiner Kategorie zu. Das sind keine Kekse. Das sind keine Kekse.
Wie werden die denn hergestellt?
Oblaten sind nicht mal Essen.
Das ist der Leib unseres Herrn.
Ja, ja, ich will auch nicht sagen, dass der Leib auch kein Essen ist. Das ist die Kategorie, Leib des Herrn.
Leib des Herrn.
Da gehört aber keine andere Sache in die Kategorie.
Das oder Blut des Herrn? Die
Knochen, ja, eigentlich auch. Oh, das ist eine fantastische Überleitung zu meinem nächsten Thema. Die sieben Plagen, die sieben göttlichen Plagen.
Ja.
Kennst du sie?
Ja, nicht, ich krieg sie sicherlich nicht alle zusammen, aber die meisten.
Echt?
Ich glaube schon.
Ich habe nämlich gedacht, ach, ich habe kein Internet hier.
Da ist doch Internet.
Ja, ich habe nämlich gedacht, alle kennen nur die erste. Was ist die erste?
Frösche?
Nee, ähnlich. Ich dachte auch, so kam man nämlich da drauf.
Also die Reihenfolge weiß ich, das letzte auf jeden Fall. Die letzte Plage.
Was ist das letzte?
Die letzte ist, glaube ich, die Tötung der Erstgeborenen.
Nein!
Nicht?
Aber vielleicht sind wir auch was anderem. Die sieben Plagen der Endzeit. Nicht nachlesen. Die erste Plage, die eigentlich jeder kennt, die jeder damit assoziiert, ist die Heuschreckenplage.
Ah ja.
Die Heuschrecken fallen, kennen wir jetzt ständig, aus irgendwelchen Ländern kommen die Berichte, die ganze Ernte ist vernichtet.
Ja.
So, da habe ich dann auch gedacht.
Oder aus dem Kapitalismus kennen wir es auch.
Aus dem Kapitalismus, genau. Die Heuschrecken, Bauunternehmen zum Beispiel. Ich habe gedacht, wir müssten die einfach so Elektroschocken, weil Insekten kann man ja auch super essen.
Mhm.
Das ist ja das Ding, wir retten ja die Welt, indem wir Insekten essen.
Mhm.
Und deswegen musst du einfach die Luft elektrifizieren, wo die durchfliegen komplett, dass du die einfach elektroschockst, den ganzen Schwarm. Die fliegen einfach in so ein Netz aus Elektrizität. Da muss man noch was erfinden vorher.
Das kann man ja machen.
Und dann fallen die alle auf den Boden oder noch besser, die fallen, man macht unter diese elektrifizierte Bereich, macht man so einen Auffangtrichter.
So ein riesen Netz.
Dann fallen die rein, sind bereits geröstet,
ja,
können direkt gegessen werden. Dann brauchen die Ernte, die von den Heuschrecken bedroht wurden, brauchen die nicht mehr. Können die exportieren, brauchen wir die Ukraine nicht mehr, weil dann brauchen die Ukraine nur wegen des Getreides.
Das hast du ungünstig formulieren.
Und dann wird das Land, das von der Heuschreckenplage heimgesucht wird, plötzlich eine reiche Getreideexportnation.
Mhm.
Und so lösen wir die Armut auf der Welt.
Und nicht nur Getreide, sondern auch Insektenfleisch.
Ja, das essen die selber.
Mhm.
Vielleicht bleibt noch was über, aber ich glaube, die ernähren das.
Damit kann man bestimmt auch düngen.
Wahrscheinlich auch, ja, mit Insekten, gegrillten Insekten. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir schenken denen einfach so ein Luftelektrifizierungsgerät.
Wem denn?
Ich weiß nicht, letztes Jahr oder vorletztes Jahr gab es so Berichte, ich weiß nicht, wo das war, in welchen Ländern.
Okay, aber finde ich gut, ich kann mir das schon vorstellen, wie so ein riesengroßes, man spannt dann so ein riesengroßes, wie so ein Tennisnetz.
Ja, genau.
So Stangen, so auf
aber der... Aber das sind nur so zwei Pfosten und dazwischen ist so...
Genau, so ganz fein maschiges Netz, was aber so aussieht, als könnte man da durchfliegen für Insektenaugen, dass die nicht sehen, dass da...
Ja. Ne, und dann oder du brauchst gar kein Netz, weil einfach nur zwischen diesen beiden Dingern ein krasser Strom entsteht.
Also so Tesla-mäßig.
Ja, genau.
Mhm.
Wir brauchen eigentlich nur Tesla.
Ja, diese Tesla-Spulen.
So, das ist auf jeden Fall die erste göttliche Plage.
Ja.
Die Heuschrecken fressen dir dein Getreide weg. Schon jo. Mal wirklich schlecht, vielleicht nagen sie auch noch ein bisschen an dir.
Ganz kurz, was ist denn der Grund für die Plagen gewesen? Waren da irgendwie viel gotteslästerliches?
Die Offenbarung des Johannes ist das. Es gibt erstmal eine Vision der sieben Siegel und dann kommen die sieben Posaunen,
mhm,
und dann kommen die sieben Plagen. Die Plagen kommen aus der siebten Posaune raus.
Alles ist, okay.
Alles mit sieben und die ersten sechs Posaunen sind, glaube ich, nicht so schlimm. Weiß ich gar nicht, was mit dem
Posaunen. Na, weil das ist doch auch das Ende, das leitet doch auch irgendwie das Ende der Welt ein,
das ist
oder?
Das letzte Buch des Neuen Testaments.
Ja.
Und ist das einzige prophetische Buch.
Die Offenbarung des Johannes.
So. Ja,
die Apokalypse.
Und dann gibt es erstmal sieben Sendschreiben noch. Wow, da ist sehr viel los.
Mhm.
Und jetzt kommen Heuschrecken.
Heuschrecken. Kommen als, dann die Frösche?
Nee, das dachte ich nämlich auch, dass da noch als nächstes wird das Meerwasser.
Aber es kommen gar keine Frösche.
Gar keine Frösche. Als nächstes wird das Meerwasser zu Blut.
Ja.
Was alle Meereslebewesen auf einmal tötet.
Ja.
Das ist
schon hart.
Die richtiges Problem global gesehen.
Absolut.
Und auch
das allein wäre schon, wird vielleicht für eine Apokalypse schon ausreichen.
Das habe ich nämlich gedacht.
Ja.
Warum hörst du nicht nach der zweiten einfach auf und lässt einfach den Rest so verrotten? Warum legst du jetzt noch nach, damit das danach die Flüsse und Quellen zu Blut werden. Wäre es nicht andersrum wesentlich sinnvoller, dass du die Quellen und Flüsse zu Blut machst, weil dann wird das Meerwasser automatisch von dem Blut geschwemmt und wird zu Blut.
Ja, aber das dauert ja. Und es geht ja auch darum, ein Statement zu setzen.
Aber dann mach es doch gleichzeitig, weil wenn du erst das Meerwasser zu Blut machst, dann fließt doch die ganze Zeit frisches Wasser von den Bergen da rein und verdünnt das Blut im Meer.
Ja, aber ich glaube, das ist nicht in einem Maßstab, das irgendeine Rolle spielt. Außerdem ist ja die Flüsse und Quellen zu Blut zu machen viel schlimmer, weil da kann man halt nichts mehr trinken.
Das stimmt. Das Meerwasser ist erstmal nur so, okay,
genau, das sieht ja creepy aus, in der Zeit,
Vorboote und so.
Zum Surfen nicht so gut und so.
Du kannst aber nicht mehr angeln, genau, weil die Fische alle tot sind.
Genau, das ist halt schon scheiße, aber irgendwie denkt man, das kriegen wir irgendwie in unser Leben integriert.
Genau, so wie die Heuschreckenplage auch, denkst du, essen wir ein bisschen weniger Getreide.
Genau, nächstes Jahr wird schon besser werden.
Aber dann nehmen sie dir das Trinkwasser weg.
Ja, das Problem. Ist schon schlecht.
Weil du wahrscheinlich kein Blut trinken willst. Alle Vampire jauchzen, aber der Rest geht vor die Hunde. Danach, finde ich sehr schön formuliert, die Sonne versenkt Menschen mit großer Hitze. Ich weiß nicht, mit was die Sonne sonst versengen will, außer mit großer Hitze. Aber sie versenkt auch nicht.
Mit mäßiger Hitze würde ja vielleicht auch gehen, dauert nur länger und quält auch mehr.
Mit großer Hitze, das klingt wie so eine Kochanleitung ein bisschen. Und sie versenkt nicht die Menschen, sondern Menschen. Also so einige, ja, glaube ich.
Ja.
Da kommen wir nämlich auch gleich dazu. Offensichtlich sterben noch nicht alle Menschen.
Nee, das wäre ja auch witzlos.
Sie haben Hunger, sie gruseln sich beim Surfen.
Drei sind ja noch in der Pipeline.
Sie haben nichts mehr zum Trinken.
Können nicht mehr baden.
Und einige werden versenkt.
Ja.
Ich weiß nicht, wie die Sonne so lokal, vielleicht gibt es da krasse Wolkenbildung.
Ja, es wurden einfach nicht alle erwischt, weil manche waren irgendwie unter Tage oder irgendwie in besser isolierten Häusern drin.
Wahrscheinlich
und die gerade raus auf dem Feld waren, weil sie irgendwie die Heuschreckenreste weggeschoben haben, die haben Pech gehabt.
Okay, jetzt kommt, aber sind wir noch nicht am Ende, jetzt, das verstehe ich gar nicht, das Reich des Tieres wird verfinstert.
Nee, das weiß ich, verstehe ich auch nicht so ganz, das habe ich auch noch nie gehört.
Ich müsste erst mal wissen, was das Reich des Tieres ist, nicht der Tiere, des Tieres.
Ja, was heißt verfinstert?
Ja, keine Sonne mehr. Es müsste keine dann ja Sonne eigentlich mehr. Auch, wenn es regnet, müsste es ja dann auch Blut regnen, ne?
Nee.
Und wo kommt eigentlich das ganze Blut her? Also wessen Blut ist das?
Wo kommt der Wein her, der vorher Wasser war? Das
also
transformiert.
Ich glaube, da schieben sich jetzt fette Wolken, blutrote Wolken, schieben sich über den Dschungel zum Beispiel.
Und was sind die Auswirkungen für den Menschen? Weil
da wächst nichts mehr.
Nee, des Tieres, nicht der Flora.
Ja,
der
aber die brauchen ja das CO2 des Urwalds, auch wenn sie da nicht wohnen. Das ist ja auch wieder ein globales Problem. Das heißt, jetzt wird weniger CO2 geschluckt, weniger Sauerstoff produziert. Und die Tiere verirren sich oder, keine Ahnung, es gibt nur noch nachtaktive Tiere, weil die anderen alle auffressen können, wenn es keinen Tag mehr gibt.
Reich des Tieres wird verfinstert.
Kann man nur ein bisschen spekulieren.
Ja, okay.
Jetzt, ganz seltsam, der Strom Euphrat trocknet aus.
Ja.
Semikolon, Armeen bereiten sich auf den Weltkrieg vor. Also, nachdem alle Flüsse schon zu Blut wurden, finde ich das Austrocknen eines Flusses wirklich sehr unnötig und auch nicht gleichberechtigt als Plage neben all den anderen.
Finde ich auch. Das ist ein bisschen so, als also das ergibt ja wirklich keinen Sinn. Das ist ja so, als würdest du jemandem das Bein absägen und danach schießt du nochmal den Oberschenkel des abgesägten Beins.
Ja, genau.
Macht keinen Sinn.
Ich würde sagen, mehr. Die freuen sich sogar eher ein bisschen, weil ein bisschen weniger Blut auf der Welt ist.
Blut ist weggetrocknet.
Allerdings ist getrocknetes Blut auch ein bisschen eklig.
Das stimmt.
Das wird dann so schwarz.
Das wird auch so gallertartig. Vielleicht ist Jesus deswegen darüber laufen, konnte er darüber laufen, weil das Blut in der großen Hitze der Sonne war, die die Menschen versenkte. Das ist wahrscheinlich zeitlich ganz woanders.
Aber jetzt bereiten sich auch noch Armeen, das sind die offensichtlich nicht versenkt wurden.
Ja, das ist ein richtig seltsamer Satz. Armeen bereiten sich auf den Weltkrieg vor.
Mehrere Armeen.
Aber, na gut.
Man müssen ja, zum Weltkrieg gehören mehrere Armeen, würde ich sagen.
Im Grunde ist das ja eigentlich ganz clever, weil das ja die Entstehung von Kriegen als etwas, als eine Strafe Gottes interpretiert,
okay.
Weil
Gott
hat die Menschen Krieg führen lassen, als Plage.
Ja, genau darüber bin ich gestolpert. Ich habe nämlich eigentlich gedacht, als Konsequenz aus all dem, man kennt das, irgendwie trocknet dein Land aus, Wasserverteilungskämpfe, plötzlich gibt es Krieg.
Genau. Und stell dir vor, du bist da halt wirklich in der Zeit und all diese Dinge passieren in kurzer Zeit, so oder so ähnlich. Dann ist ja nun ein Krieg, ein großer Weltkrieg um die letzten Ressourcen ja gar nicht unwahrscheinlich. Und wenn man dann sowieso versucht, da irgendwas zu interpretieren, reinzudenken, dann passt das ja schon, dass es auch dann Gottes Wille ist, dass dieser Krieg passiert.
Aber ich finde deine Interpretation eigentlich hübscher, dass das nicht eine Konsequenz ist, sondern eine weitere Plage.
Eine weitere Plage.
Die Kriegsvorbereitung ist eine Plage. Das klingt jetzt ein bisschen wie Sarah Wagenknecht. Also vielleicht ist das auch, ist sie auch einfach sehr religiös und daher kommt ihr Pazifismus und sie sagt, nein, lieber Volodymyr Zelensky, du darfst nicht deine Armee auf den Krieg vorbereiten, ja, das denn ist das ist eine göttliche Plage.
Genau, das ist ein Akt des Teufels.
Aber dieses Semikolon, dass der Strom austrocknet und dann, naja, jetzt gibt es noch ein Semikolon in der letzten Plage. Das finde ich irgendwie ein bisschen weird jetzt. Jetzt ist echt schon alles am Arsch. Ne? Kein Trinkwasser, krass viele Hitze, kein Essen mehr.
Das, aber was jetzt noch an Ressourcen da ist, wird in die Kriegsvorbereitung gesteckt.
Jetzt ist es, klingt es ein bisschen wie eine Bildschlagzeile. Größtes Erdbeben seit Menschengedenken vernichtet alle Inseln und Berge.
Und Berge.
Ich weiß nicht, wie man Berge vernichtet und den Rest des Landes heil lässt. Die stürzen alle ein, so, ne?
Wahrscheinlich implodieren die so.
Die crumblen.
Ja, die crumblen in sich zusammen. Semikolon.
Großer Hagel fällt auf die Erde hernieder.
Großer
Hagel. Ich denke, also wenn du die 6 durchlebt hast, dann macht dir der Hagel auch nichts
mehr. Nee, das ist dann...
Da denkst du, ja, come on, Gott. Also ein bisschen mehr musst du schon bieten.
Aber was habe ich denn im Kopf mit dem Tötung der Erstgeborenen und so? Und das gab's doch auch. Und Ungeziefer, die jetzt nicht die Getreideerden...
Tötung... der Erstgeborene Ägypten.
Ägypten, genau, irgendwie.
Alle Erstgeborenen in Ägypten starben, auch der älteste Sohn des Pharao.
Die 10. Plage. Der Exodus. Gute Nachricht, Bibel. Die Bibel.de.
Die Plage ging an allen Häusern vorbei, die das Blut des Lammes am Türrahmen hatten.
Genau. Also
wenn du deine Tür mit Lammblut eingeschmiert hast. Das
hat quasi angezeigt, dass man fromm und rein ist.
Wir sind hier doch sehr österlich unterwegs.
Ja, stimmt. Das ist richtig. Anne ist auch, glaube ich, katholisch.
Na bitte, vielleicht könnt ihr uns nochmal was über die 7 göttlichen Plagen erzählen.
Ja, oder die 10.
Vielleicht haben wir uns jetzt aber auch endgültig, sind wir jetzt unten durch, weil wir jetzt sehr, sehr
blasphemisch. Spöttisch. Nein, wir haben das einfach, ich fand das nicht spöttisch. Ich fand das eher, wir haben versucht, das in einen Kontext zu setzen.
Wir haben es knallhart analysiert und sehr neutral.
Sehr neutral, sehr sachlich.
Wir sind dem sehr offen gegenüber getreten.
Und haben halt auch unsere persönlichen und unsere Kritik geäußert, an der Reihenfolge auch ein bisschen. Also, dass die 7. Plage die 7. Plage ist. Aber ich wusste nicht, dass es einmal 7 Plagen und einmal auch 10 Plagen gibt. Das ist doch
das wirklich... Das ist wohl woanders. Das ist wohl...
Ja, es ist sowieso...
Die 10. Plage ist die Tötung der Erstgeburt. Wow, das ist eine krasse Plage.
Ja, tatsächlich.
Auch schön hier, apropos Anne. Hallo Anne-Sophie. Zum einen hat Gott verboten zu morden, nicht zu töten. Da muss man unterscheiden. Töten ist okay.
Töten ist okay, morden nicht.
Ja.
Das erklärt dann doch vielleicht den einen oder anderen religiösen Konflikt der letzten 500 Jahre.
Nun kommen wir zur 10. und letzten Plage. Na gut, das hat was mit Ägypten zu tun.
Ja, genau.
Da bohren wir jetzt nicht tiefer.
Aber die 7 Plagen, betrafen die tatsächlich jeweils die ganze Welt? Oder
das weiß ich natürlich
nicht. Wahrscheinlich ja nicht, weil die eine Plage ist ja nur, dass ein lokaler Fluss austrocknet. Ja. Scheint dann ja sehr, sehr begrenzt gewesen zu sein.
Ja. Was ist denn irgendwie der Menschheit? Ach, weiß ich nicht. Die 7 göttlichen Plagen. Und ich dachte auch immer, sowas wie Frösche und, aber dann gibt es ja auch noch die apokalyptischen Reiter, das ist auch noch eine andere Kiste. Fand ich ganz...
Ja, es passiert halt, wenn die immer gleichen Geschichten von 4 verschiedenen Leuten jeweils erzählt werden.
Ja, und die schreiben dann alle noch ab, unterschiedlich, und kennen die Sprache dann nicht und dann denken sie was Neues aus und
haben das eine Seite verbrannt. Dann haben und dann das dann irgendwie vom Hören sagen, dass es dann doch ein bisschen anders war.
Schreiben wie geil das ist, wenn irgendwie so, du liest so einen riesigen, so einen alten Text, der hat Jahre, rund 10. Jahrhunderte lang alles geprägt. Das ist das einzige Exemplar, was noch über ist, und dann sind aber so 2 Seiten weg. Und jetzt musst du die Lücke füllen.
Das ist doch exakt die Geschichte der Mormonen, oder nicht? Ja. Wir könnten jetzt als Fortsetzung machen, alles über die Mormonen. Das ist so verrückt. Das habe ich, glaube ich, auch in irgendeiner Folge schon mal, möglicherweise sogar in einer Scientology-Folge erzählt. Das wird bei South Park so gut aufgearbeitet, wie dieser Typ, das ist so ein...
Das hast du auch mal erzählt.
Ja, genau. Und Also man sieht halt diesen Typen, der das alles erfunden hat, in South Park gezeichnet, wo man ja erstmal nichts ernst nimmt, aber da steht immer halt unten drin, das ist die wirkliche, echte Geschichte. So Achtung, Achtung, das ist kein Scheiß, das ist das, was er wirklich erzählt. Und das ist halt, dass er im Wald ist und dann am nächsten Tag erzählt, ihm sei im Wald Gott oder eine göttliche Erscheinung offenbar. Und die hätte das und das gesagt und irgendwo hat er ein Buch ausgebuddelt und da steht der göttliche Wille drin. Das fehlt, glaube ich, aus der Bibel. Tatsächlich hat er es irgendwo selber geschrieben, hat gesagt, das habe ich da unten gefunden, weil Gott hat gesagt, dass ich das da suchen soll. Und alle haben ihm geglaubt und sind ihm gefolgt. Und das ist alles, ja, also kann ich sehr...
Es ist erstaunlich, was für hanebüchener Scheiß so ein Erfolg hat.
Ja. Ja, tatsächlich.
Aber das was für eine geile Gelegenheit. Du kannst dann einfach so zum Beispiel, dann sind da 7 Plagen und die eine ist leider verloren gegangen. Dann darfst du dir eine ausdenken. Du musst dir eine ausdenken, weil du denkst, scheiße, vielleicht ist sie dir selber irgendwie runtergefallen oder zerrissen. Und denkst du, ach du Kacke.
Gibt's das nicht in diesem einen Film mit Mel Brooks, wo Moses mit den 3 Steintafeln und den 15 Geboten, bong, mit den 10 Geboten. Ja, also eigentlich genau das Ding.
Ja, aber dann noch eine eigene erfinden.
Ja, na klar. Das war zu öffentlich. Das konnte er nicht. Konnte er nicht mehr hinbekommen. Wobei er hätte sagen können, es war kaputt, aber ich weiß noch, was draufsteht.
Genau. So, bitte schreib, hämmer.
Ja, hämmer mal schnell rein.
So. Gott, wirklich, dass es Steintafeln gab. Was für ein krasser Aufwand, Texte zu schreiben. Wie gut Microsoft dagegen mit seinen Produkten ist.
Und das, also wie geplant du das auch dann machen musstest. Also nichts mal von der Leber wegschreiben, sondern da musstest du schon wirklich sehr, sehr, sehr genau
dir vorüberlegen. Und wie schwer es ist denn auch genau, obwohl ich kann mir vorstellen, mit dem richtigen Werkzeug kannst du schon ziemlich fein hämmern.
Und das kriegt man bestimmt auch, kriegt man glaube ich recht schnell gelernt.
Aber so bescheuert, dass die nicht nur es sehr, sehr schwer hatten, akkurat zu schreiben, sondern auch noch einen sehr hohen Anspruch an schöne Schrift hatten. Also man könnte ja auch sagen, Blockschrift, Druckbuchstaben reichen. Alles einfach nur so simpel wie möglich, aber nein, es musst du noch Schnörkel und sowas geben. Was für eine Zeitverschwendung. Aber
vielleicht hat sich das etabliert, weil es bei der Nicht-Schnörkel-Variante, wenn man halt nicht so fein arbeiten konnte, schwerer war zu lesen.
Ja.
Das
kann ich mir nicht vorstellen, diesen ganzen Scheiß Schnörkeln, wer soll denn dann noch, das ist doch so ein, jeder Buchstabe fließt ineinander. Völliger Fuck ab. Und dann noch Verzierung und so. Ich glaube, es ist eher so, dass halt die Leute, die das gemacht haben, waren befreit von aller Arbeit, weil das waren die glücklichen 0,1%, die nicht auf dem Feld ackern mussten.
Was wahrscheinlich dann auch alle waren, die lesen konnten und schreiben konnten.
Genau, und heute kümmern sich halt auch die Leute, die sowas machen, Texte schreiben, auch um ihre Wäsche und gehen einkaufen.
Ja, das stimmt.
Und
das
damals, mussten die nicht. Das heißt, die konnten einfach nur das machen. Aber, und dann haben die angefangen, freizudrehen und sagen, ey... Ich habe noch 10 Stunden Zeit, ich bin eigentlich fertig. Ich baller hier noch ein kleines Vogelnest rein, oben links in die Ecke von meiner Steintafel. Weil, ist mir gerade danach.
Ja, das ist der innere Drang, Kunst zu schaffen, des Menschen. Das ist doch etwas sehr Menschliches.
Ja.
Und etwas, was du gerne magst. Aber was ich, wo du ja gerade sagtest, was man sich alles ausdenken kann, die Leute glauben das, irgendwie verstehe ich das vor 2000, 3000, 5000, 10.000 Jahren, verstehe ich irgendwie. Aber heutzutage geht das ja teilweise immer noch. Nicht mehr in diesen...
Was geht heute noch?
Dass man sich irgendeine Kacke ausdenkt und die Leute einem folgen. Oder dass es Leute gibt, die einem folgen.
Das war irgendwie krass schnörkelige Schriften schreiben.
Nein, ich bin jetzt wieder bei Das war gerade auch bei ZDF Magazin Royal irgendwie so ein Guru, der einfach, es geht nur darum, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und da ging es immer schon drum.
Die Menschen ändern sich
auch. Spoiler. Aber es funktioniert halt heutzutage immer
noch. Außer im Forum in Groningen, da geht es nicht darum, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Oder sowas wie AstroTV. Es gibt, wie kann sich sowas finanzieren, weil es Leute gibt, die da anrufen und sich irgendwelche Plastiksteine kaufen, weil da irgendwie die mit positiver Energie aufgeladen sind.
Und vielleicht wird ihr Leben dann auch wirklich besser.
Ja, das mag ja sein. Ich will ja gar nicht sagen, dass das
liegt nicht,
nicht nur positive Sachen hervorbringen kann, aber das, also ich habe das Gefühl, Leute müssten noch viel skeptischer sein mit dem ganzen Wissen, mit den ganzen Erklärungen, mit dem ganzen Background oder so Basiswissen einfach, was die Leute damals noch gar nicht wissen konnten, wo man noch anderen Leuten erzählen konnte, wenn es donnert, dann ist Gott böse, gebt mir mehr Steuer, oh ja, hier, bitte, ah, gutes Wetter, danke.
Als wir diese Nachtwanderung gemacht haben über dieses Feld in den Niederlanden, haben sich alle Wolken verzogen, wir hatten einen geilen Sternenhimmel und da ist ja einfach, da sitzen wir in der Milchstraße, das ist ja einfach geil, weil dann da keine Light Pollution ist. Und dann guckte ich so, hab so nach Sternbildern gesucht, die ich kenne, und irgendwann guckte mein Sohn hoch und sagte, das ist der Panda.
Es gibt einen Panda, oder?
Ich war mir nicht sicher, ob es einen Panda gibt, aber er kannte nicht, wusste nicht, dass es einen Panda gibt, aber er hat den Panda gesehen. Und das waren einfach so 3 Sterne nebeneinander und einer schräg drunter. Dann meinte ich, ja guck mal, das ist die Stirn von dem Panda und dann geht noch so ein ab und da hat er so dann hat er immer nachgemacht, wie der steht. Und dann habe ich auch gedacht, wie geil das gewesen sein muss, ganz früher auch irgendwie. wenn du nicht Angst und Ehrfurcht und dachtest, gleich kommen die Heuschrecken, sondern wenn du einfach da liegen konntest, ein bisschen High on Kräutertee im Feld und einfach da hochgeguckt hast und nicht wusstest, was das, das ist. Ja. Also wirklich dieses Wissen nicht hattest und dann jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Leuten, die dir das Geld aus der Tasche ziehen oder die Macht über dich haben wollen, einfach nur rumspinnen konntest oder wirklich anfangen konntest zu überlegen, denn da konntest du nicht googeln. Das ist ja, wir haben das ja noch erlebt, also Pre-Smartphone-Zeit, da haben wir auch schon drüber geredet, dass man Sachen nicht wirklich wusste. Mhm. Natürlich hätten wir die jetzt nachschlagen können. Wir hätten zu Hause einen Computer, ein Internet oder die Enzyklopädie oder Leute fragen, die das Wissen sicher haben. Aber trotzdem gab es immer wieder Situationen, in denen man etwas in dem Moment nicht wusste und dann angefangen hat, darüber zu sinnieren. Das war irgendwie ein schöner Wert.
Ja.
Und wenn du jetzt noch die Situation hast, dass du gar nicht nachfragen kannst, aber ständig konfrontiert bist mit Sachen, die du dir nicht erklären kannst, das ist doch geil auch. Dich dem dann zu nähern und zu überlegen, Alter, okay, jetzt lass uns mal wirklich überlegen, was diese fucking Punkte da oben sein können. Wo kommt das Licht her? Sind das Laternen von Wohnungen, die im Himmel sind? Oder was ist da los? Und dann fängst du an, das zu beobachten und dann siehst du, die verändern sich. Das ist doch einfach der geilste Shit.
Also findest du es ein bisschen traurig, heutzutage geboren zu sein, dass du dir nicht diese Art von Gedanken machen kannst? Weil alles
ich finde das natürlich nicht traurig in der Gesamtgüterabwägung aller Sachen. Aber ich finde es schön, mir vorzustellen, dass es bestimmt viele Menschen gab, die frei von Leid und Zwängen manchmal in Situationen waren, in denen sie sich solche Gedanken machen konnten. Und natürlich gibt es das heute auch noch. Es gibt ja immer noch Dinge, die wir uns nicht erklären können. Und da sind dann halt aber irgendwelche highly trained WissenschaftlerInnen dran und erforschen das.
Und wenn die das nicht mehr verstehen, dann habe ich das Gefühl, kann ich jedenfalls da mich nicht mal dem annähern.
Richtig.
Also, ja.
Also man kann natürlich immer noch spekulieren über Sachen, die man nicht weiß und wo man keinen Bock hat, die zu googeln oder die man auch nicht googeln kann. Aber irgendwie, manchmal gibt es ja so Alltagsphänomene, dass du zum Beispiel beobachtest, dass der Mond in die andere Richtung fliegt.
Ja, aber das kann man bestimmt googeln.
Ja.
Warum fliegt der Mond in die andere Richtung?
Er tut es nicht, Punkt. Ich habe jetzt Bock auf so einen Keks und ein Bier.
Ja, ich, Anne, wir haben neue Pausenjingles.
Kennst du noch nicht?
Wir zeigen dir jetzt mal einen. Bis gleich.
Wir müssen kurz was machen, wir sind gleich wieder da. Die Zwischenzeit versüßen wir euch mit Schalala.
Schalala! Diese Kekse sind schlechte Kekse. Die Schokolade schmeckt nach nichts. Diese Perlen sind wie bei den Gartmann-Kringeln störend, weil sie einfach nur
im Zahnzwischenräumen hängen bleiben.
Ja, man kann sie nicht zerkauen. Sie sind hart und nerven. Und die Kekse darunter sind einfach sehr buttrige. Ich habe eben schon gesagt, das ist irgendwie Gebäck. Ich weiß nicht warum, aber da kommt mir dann das Wort Gebäck dann doch sehr in den Kopf. Da ist nicht viel dran. Kannst du mal probieren?
Ja, ich muss mal probieren.
muss nicht. Die können sie auch entsorgen und den Kindern zum Fraß vorwerfen.
Schon viel härter als ich dachte.
Die sind sehr hart. Die Schokolade bringt nichts. Die Kugeln sind störend. Also. Mhm. Ist okay?
Also ich mag die Konsistenz nicht. Aber ich finde die Schokolade ganz gut.
Die Schokolade kann ich gar nicht entdecken.
Die ist sehr im Hintergrund, das ist richtig.
Und ich schmecke nur die viele, viele Butter.
Ja, ja, Butter kann ja auch gut schmecken. Ich habe eine Frage des Lebens, die ich mir neulich gestellt habe. Und dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich das nicht weiß. Vielleicht kannst du mich erleuchten.
Ja.
Was, um Himmels Willen, ist Keramik? Was ist das für eine Art von Stoff? Wie wird das gemacht? Wie unterscheidet sich Keramik von Porzellan? Und von was hat Emaille damit zu tun?
Ist nicht Emaille... Und jetzt verwechsel ich gerade mit Breieschrift.
Das ist nicht das Gleiche.
Ist Emaille nicht so ein Überzug?
Wahrscheinlich. Ich glaube, das findet man in Badezimmern in irgendwelchen Wannen und sowas. Kann das
ja,
sein?
Ja, das könnte sein. Keramik... ist bestimmt was, was gebrannt wird, würde ich mal sagen, in einem heißen Ofen.
Und ist, also
aus
Keramik ist
Erde
ja auch
und Sand. Ein
Synonym für die Toilette.
Ja.
Die Keramikschüssel.
Die Keramik. Ich kaufe nochmal die Keramik.
Ich gehe nochmal auf die Keramik, ja, genau. Also sind Toiletten aus Keramik.
Ja, ich glaube ja. Und ein Waschbecken auch.
Und da
außer du hast zu viel Geld. Sind sie aus Marmor oder so Scheiße.
Okay, und dann, was hast du gesagt, mit Sand und was wird da noch gebrannt?
Ich habe Erde noch, aber ich glaube Sand. Ich glaube, es ist was mit Sand gebrannt wird und dann ist es,
also wird
es
hart. Daraus nicht Quarz.
Quarz ist eine Sandart.
Also das ist gar nicht gebrannt.
Ich glaube, Quarz ist an sich erstmal noch nicht gebrannt, aber mit Quarz kann man bestimmt tolle Sachen brennen.
Mhm.
Vielleicht Emaille.
Uhren.
Oder Porzellan. Quarzuhren, ich weiß, das habe ich nämlich auch mal. Was soll das? Weil Quarz kenne ich so als bläulichen, wertvollen Sand.
Bläulich.
Aber ich weiß nicht, warum die dabei helfen, dass Uhren sehr genau gehen. Das war immer so eine Auszeichnung für die Uhren. Ich habe eine Quarzuhr.
Ich habe eine Quarzuhr.
Ja, keine Ahnung. Wozu
braucht man Sand in der Uhr? Man versucht das eigentlich zu vermeiden.
Man versucht das zu vermeiden. Vielleicht wird aus Quarzsand besonders feine Teile für die Uhr herausgebrannt.
Wusstest du, dass früher, bevor man wusste, dass das nicht, also gesundheitlich nicht sinnvoll ist, hat man so die Armband- und Taschenuhren, die Zeiger durch Radioaktivität beleuchtet.
Mhm.
Also dann haben die einfach radioaktiv gestrahlt.
Geil.
War schlecht. Aber sah bestimmt cool aus.
War leider geil.
Und als die Röntgenstrahlen erfunden wurden, gab es in allen großen Städten so kleine mobile, oder also so in den Straßen konntest du, so wie dir die Schuhe putzen lassen, deine Füße röntgen lassen in deinen Schuhen, um zu gucken, ob die gut passen. Oder einfach so gegen Geld
röntgen
irgendwas.
Und jetzt manchmal belächelt man so FortschrittsskeptikerInnen, die irgendwie, wenn so eine neue Technologie kommt, sagen, ich weiß nicht, ich will erst mal wissen, ob die auch... Und ja, es gibt gute Beispiele in der Vergangenheit, wo eine neue Technologie begeistert aufgenommen wurde und dann viele Mutationen hervorgerufen hat.
Als ich so ungefähr 16 war, da hatte ich, glaube ich, mein erstes Handy, ein Nokia 3210. Und das war ja so der Zeitpunkt, wo sich Handys wirklich super flächendeckend durchgesetzt hatten schon. Und da habe ich schon den Gedanken gehabt, das ist ja ganz neu und niemand weiß, ob das nicht irgendwie dauerhafte Schäden hervorrufen kann. Und ich habe mir dann so einen dystopischen Roman vorgestellt, wo Menschen unfruchtbar werden durch die Strahlung, die man immer in der Hosentasche hat.
Ja.
Und dann einfach kein Mensch auf der Welt mehr Nachkommen zeugen kann und einfach die Menschheit deswegen ausstirbt. Habe ich mir damals so überlegt.
Geiler Roman.
Ganz gut eigentlich, ne?
Ja. Ja, voll guter Endzeit-Scheiß. Hättest du eigentlich gerne eine Podcast-Situation, in der wir uns gegenüber sitzen? Lieber als so?
Nö.
Das hatten wir ja bei dir früher.
Ja, finde ich beides gleichermaßen okay.
Ich habe mir neulich nämlich überlegt, ob ich dich eigentlich beim Podcast viel angucke oder nicht.
Mhm.
Weil ich dachte, die Alternative ist, dass ich auf diese leeren Bildschirme starre. Ja. Aber das ist halt, wie man ausgerichtet ist. Und dann sitzt man manchmal so nebeneinander. Aber ich glaube, wir sind schon doch viel zueinander
zugewandt. Ja, beides. Beides machen
Also, wenn ihr euch das mal so bildlich vorstellen wollt, wir machen beides.
Alles, was ihr euch vorstellen könnt, so wie bei Uschi Glas und Brad Pitt, das machen wir.
Wir haben eine Aufnahme.
Bei den Aufnahmen.
Uschi, das hatte gerade Geburtstag, glaube ich. Ist nicht 80 geworden?
Kann sein. Kann gut sein, keine Ahnung.
Irgendwas war mit der in den Nachrichten. Apropos Nachrichten,
ja.
Da müssen wir nochmal nachtragen. Letzte Folge haben wir so ein bisschen... Also ich habe kurz angesprochen, ob wir über Kate sprechen wollen. Und du hast so gesagt, oh ne, irgendwie...
Ja, stimmt.
Kein Bock, das ist irgendwie jetzt nicht so relevant. Weiß nicht, interessiert mich nicht. Und hinterher, nach der Folge, stellte sich erst raus, dass... An dem Tag kam die Nachricht, dass sie an einer Krebserkrankung leidet. Und dann kam erst raus nach der Folge, dass du das noch gar nicht wusstest.
Das hatte ich noch gar nicht
gehört. Das heißt, ich bezog mich auf die Krebserkrankung und du dachtest, ich beziehe mich auf das Foto und hast es deswegen abgetan. Und sonst hätten wir vielleicht doch kurz darüber gesprochen.
Ja, gut, dass du das nochmal gerade rückst.
Falls ihr euch gewundert habt, dass Tim so
wenig Empathie hat für die krebskranke Prinzessin.
Herzogin. Ist sie Prinzessin? Ja, ich glaube schon. Herzogin ist sie auch. Die haben ja alle mal so erfundene Titel. Und jetzt ist ganz, habe ich nicht so ganz verstanden, weil jetzt ist gerade, kommt dieses Diana, Meghan, Kate-Ding, so von wegen die ganzen weiblichen Royals werden immer so krass hexenjagdmäßig verfolgt. Wahrscheinlich muss man dafür in UK wohnen, um das mitzukriegen, was da abgeht. Ich habe jetzt bis jetzt einfach nur so Berichterstattung darüber und nicht irgendwie großes Drama. Ich weiß nicht,
bin da leider auch gar nicht drin. Also ich habe das dann mitbekommen, weil ich glaube, eine Eilmeldung kann ja nicht sein. Das war ja schon länger an dem Tag bekannt. Da wurde wahrscheinlich irgendein süddeutscher Artikel beworben. Das kommt mir dann immer aufs Handy. Die sieht nicht gut aus, fand ich. Also in diesem letzten Video-Statement. Und was ist jetzt der Skandal? Dass die Leute mehr wissen wollen?
Ich glaube, dass sie irgendwie vorwerfen, dass sie jetzt damit sich erstmal zurückzieht.
Das wirft man ihr vor, junge Mutter, krebskrank, jetzt keinen Bock hat, alles in der Öffentlichkeit auszutragen.
Dass sie eigentlich der Öffentlichkeit die Pflicht schuldet, dass sie umfassend informiert, was denn jetzt ist.
Aber beim König weiß man ja auch noch nicht, was das für eine Art von Krebs ist. Meinst du, das ist das Ding?
Das ist zumindest das Narrativ. Es ist die Spiegel-Titel-Story.
Wirklich?
Und da geht es irgendwie auch sehr viel darum, wohl. Ich fand nur diese ganze Posse mit dem Foto im Nachhinein dadurch noch viel geiler, weil es war halt einfach wirklich so, sie wurde operiert, es hieß irgendwie, es ist kein Krebs, dann hat sie genesungsmäßig, hey, es geht mir gut, hier ist das Foto von mir und den Kindern, dann hat man entdeckt, dass irgendwie 5 Tentakel aus den Kindern aus dem Rücken wachsen, weil das schlecht retuschiert war. Und dann kam ihr Statement, dass sie, wie viele andere HobbyfotografInnen, gerne mal ein bisschen mit Bildbearbeitung herumexperimentiert und hoppla, dabei ist ein Malheur passiert oder 5. Dann, also diese Story war an sich schon mal, da habe ich auch wieder gedacht, Sommerloch. Vielleicht war das auch das, was ich letzte Folge gesagt habe, dass das sich so nach dem Sommerloch angefühlt hat. Und dann kam aber danach die Nachricht, okay, sie hat einfach eine krasse Krebserkrankung. Mhm. Und es ist einfach wirklich deswegen auch ein retuschiertes, falsches Foto gewesen. Wohl. Und das war einfach alles wieder so eine Story, wo ich denn da saß und dachte, warum lese ich das jetzt alles? Warum weiß ich das? Warum habe ich mir echt diese Fotos im Zoom angeguckt?
Das habe ich, aber es war auch Süddeutsche, ne? Wo die das so nach und nach jeden einzelnen Bildteil erklärt und in Großaufnahme gezeigt haben. Das habe ich auch
gesehen. Und es ist jedes Mal, haben wir auch schon häufig im Podcast, es ist jedes Mal bei den Royals, dass ich denke, Leute, ich, der das lese und ihr, die das schreibt, merkt ihr das nicht, wie merkwürdig das ist, auf welchem Level ihr euch hier gerade befindet und davor und danach sind völlig normale Artikel?
Naja, das ist für viele Leute richtig bedeutsam. Guck dir doch mal diese ganze Theater an, wenn da jemand gekrönt wird oder geheiratet wird. Was das für ein krasses Event ist. Also ja, wie viele Leute sich dafür auch interessieren.
Es ist deswegen auch bedeutsam. Deswegen möchte ich auch, dass die Süddeutsche darüber schreibt.
Ja.
Aber dass sie dann einen Artikel über Amateurfotografie, über Kate Statement und tatsächlich dieses Foto auch nochmal bildbearbeitungsmäßig aus, das ist ein Niveau, das ich nicht möchte und das ich befremdlich finde. Aber gut, da sind wir schon wieder. Wir sind echt der Hofberichterstatter-Podcast.
Bald werden wir auch zu RTL eingeladen oder in Sat.1 Frühstücksfernsehen. Adelsexperten, Benny und Tim. Wenn es mit dem Podcast irgendwann nicht mehr läuft, wir nicht mehr so nette Mails bekommen und es nicht schaffen, Anne zurückzugewinnen.
Ohne Witz, ich traue mir das original zu, so ein Statement für RTL abzugeben. Und mit als Royal-Experte.
Nee, die haben ja immer noch irgendwelche Quellen und irgendwelche Einblicke. Die können
dann
immer.
Wahrscheinlich machen die
das auch so, ne? Aus dem Umfeld des Palastes hat man gehört.
Das kann nämlich sein, dass die mehr wissen und alles, aber das, was die am Ende faktisch in die Kamera sagen, diese 3,5 Sätze. Das schaffe ich locker.
Das ist schon ein sehr einfacher Beruf, so unterm Strich.
Und wenn irgendwie jetzt so ein Seismologe in Bremen ein Erdbeben der Stufe 3 erfolgt, das würde ich mir nicht zutrauen, da ein Statement abzugeben. Aber Royal Experte schaffe ich.
Das sind auch unterschiedliche Arten von Expertentum, glaube ich, die da jeweils.
Ja, glaube ich auch. Sind. Du kannst ja auch in jede Richtung gehen. Du kannst einfach Fürsorge für Kate und Verständnis oder du kannst sagen, du findest die Medienberichterstattung befremdlich. Völlig egal, was du sagst, passt immer.
Egal, was man sagt, es passt immer. Glaubst du, es gibt Leute, deren einziger Job genau das ist? Also es gibt ja die Menschen, die wirklich dann in diesen Star-Magazinen dann immer als AdelsexpertInnen zugeschaltet werden, die meistens dann auch in London wohnen.
Ich glaube, das sind einfach JournalistInnen, die
sich nur
mit dieser
Thematik beschäftigen. Wie langweilig.
Super.
Oder auch nicht. Also klar, das hat so Soap-Anteile, ne? Aber das ist ja auch, also es gehört ja auch irgendwie, das ist so witzig, dass es das überhaupt gibt. Also was war zuerst da? War das so der Umgang des Volkes irgendwie immer mit grausamen Herrschaftserlebnissen in der Vergangenheit, dass man sich die Leute dann aber anguckt hat und es gab ja auch einen Personenkult und die einen fanden die gut, die anderen nicht. Und dann hat man sich doch diese familiären Zwistigkeiten dann eventuell angeschaut und man hat daraus so ein bisschen Erleichterung gezogen, dass man in der harten Knechtschaft von diesen incestuösen Häusern lebt. Also ist das so entstanden oder sind diese Dinge innerhalb des Palastes so, weil die Öffentlichkeit das so braucht?
Also ich habe ja The Crown gesehen.
Ja.
Und da habe ich großes Wissen über die Royals, obwohl mir jeder süddeutsche Artikel genau aufzählt, was fake und was real ist. Das macht die Süddeutsche nicht, aber ich habe viel darüber gelesen. Und da wurde es tatsächlich so dargestellt, dass es früher diese Verschränkung gar nicht gab. Da haben die geherrscht, also wirklich einfach geherrscht und hatten nichts zu tun.
Gab es da nicht so irgendwie einmal im Jahr großes Fest, die Burgtore wurden geöffnet wie bei Anna und
Elsa? Das gab es am Anfang noch nicht.
Kam nie. Die haben wirklich
das wurde später eingeführt, auf Hinwirken von Prinz Philipp, glaube ich.
Aha, okay.
Weil gesagt wurde, wir müssen hier irgendwie bisschen mehr. Der war nämlich am Anfang, laut The Crown, die treibende Kraft dahinter, das alles ein bisschen mehr zu öffnen. Weil wir können nicht hier diesen verstaubten Scheiß machen. Die Leute interessieren sich weniger, die halten uns für weniger relevant. Wir verlieren die Bindung zum Volke, weil es nicht mehr einfach so easy ist über Gott und wir direkt von Gott und ihr in den Staub mit euch. Das heißt, der hat sich sehr darum bemüht. Und das große Event war die Krönung von Königin Elizabeth. Die wurde nämlich medial übertragen und das war ein Riesending, was es vorher so nicht gab.
Aber trotzdem verstehe ich nicht, warum es überhaupt noch das Königshaus gibt, wenn es eigentlich schon demokratische Wahlen und Regierung und Parlament und alles gibt.
Es ist ein großes Bedürfnis in der Bevölkerung gibt nach dieser Klarheit, dieser Ordnung. Die kennen sich mit denen aus, das sind für die...
Aber dann können die doch gute Zeiten, schlechte Zeiten ihr Pendant dazu gucken. Das ist doch genau das Gleiche. Ja.
Und es ist halt nicht echt, das ist das Ding, aber es wirkt echt.
Machen die halt Sommerhaus der Stars.
Ein Großteil von The Crown handelt davon, wie diese Familie mit dieser Rolle struggelt und wie sie sagen, wir müssen dieses Königreich zusammenhalten, dadurch, dass wir diesen Menschen das bieten und das sind. Und wir müssen auch mit denen mitgehen. Wir dürfen uns aber auch nicht anbiedern. Wir müssen weiterhin über allem schweben. Und das ist so ein interessanter...
Das ist, glaube ich, auch alles richtig aus der heutigen, modernen Perspektive. Aber das muss sich ja mal irgendwie organisch dahin entwickelt haben. Und ja, das war wahrscheinlich dann so ein besonderer Punkt in der Entwicklung der Beziehung mit der Krönung da von Elizabeth. Aber vorher, irgendwann gab es ja die Zeit, wo die Königsfamilie geherrscht hat.
Ja, wahrscheinlich die Regierung mit dem Übergang dann in die Demokratie und
genau.
So. Das ist alles
wir hatten ja auch mal einen Kaiser. Da hat man dann aber, als man die Demokratie erfunden hat, auch irgendwie gedacht, wozu denn eigentlich noch? Brauchen wir nicht.
Das ist interessant. Das war Quatsch. Das lässt sich dann alles nachvollziehen und das ist mega spannend, aber irgendwie gleichzeitig auch voll irrelevant. Weil es halt einfach nur eine Familie ist, die viel zu viel Geld und Macht hat.
Ja.
Und das ist super sonderbar.
Das ist so ein sich selbst erhaltenes System.
Und es gibt auch immer diese Polls in Großbritannien, wie wollen sie die Krone oder nicht so ungefähr oder wie beliebt ist die und die schwanken auch so über die Jahre. Und Kate hat ja nun gerade wieder dafür gesorgt, dass alle die Krone toll finden. Was auch so, es ist so krass,
ja, Personen,
wo du gesagt hast, wie komisch, dass die Leute irgendwie heutzutage noch so Telescheiße anheimfallen, weil man so viel wissen kann, aber auch da, dann ist der Herzogin Kate und plötzlich sagen alle, okay, dann nehmen wir die Krone doch.
Ja.
Wenn das die Krone ist, super.
Meinst du, das ist vielleicht, hat sich vielleicht so entwickelt, dass das so ein Kompromiss war, dass man gesagt hat, okay, Volk, ihr wollt jetzt irgendwie frei wählen und so. Hier ist eure Demokratie, hier ist das Parlament und so weiter. Aber wir bleiben trotzdem relevant und reich. So, also ihr müsst uns jetzt
nicht... Die sind ja auch von der Verfassung geschützt. So,
genau, also genau, so als Kompromiss, dass man so beim Übergang zur Demokratie das sich irgendwie hat in die Verfassung schreiben
lassen. Ich müsste dazu eigentlich viel mehr wissen, als ich jetzt sagen kann, aber...
Ich meine, die müssen ja auch immer noch irgendwelche Gesetze unterschreiben.
Ja.
So bundespräsidentenmäßig.
Oder können Tabakverbot
Bundespräsident anstoßen. Ist ja auch ein seltsamer Job. Und auch, also, weil da ist ja irgendwie vom Volk gewählt, aber irgendwie auch nicht.
Ja, aber das verstehe ich noch mit diesen ganzen protokollarischen Aufgaben und so, dass du halt irgendwie wirklich auf so einem gewissen Level Leute, auch jenseits des, also das Regierungsgeschäft ist halt einfach anders. Der kann nicht einfach stundenlang durch seinen Garten schlendern und ihn zum Dinner einladen. Aber manche Leute, die ausländische hohe Staatsgäste, die anreisen, brauchen sowas vielleicht dann auch. Diese ganze, und das, so eine Funktion erfüllt ja die Krone auch.
Menschen sind schon seltsam, so unterm Strich.
Ja.
Ich habe mir das auch neulich gedacht, habe ich gestern Fußball geguckt und es war ein extrem lautes Stadion, ausverkaufte Allianz Arena. Und dann haben ja einfach, keine Ahnung, da passen, glaube ich, 70.000 oder 75.000 Leute rein und sagen wir mal, davon sind die Hälfte richtig dolle Fans und singen und grünen damit. Wahrscheinlich ist es weniger, aber es war sehr laut und dann haben die ja richtige Choreografien und dann wird dazu getrommelt und alles im Takt und im Takt geklatscht. Und das haben es, auch das haben sich ja alles mal irgendwie Leute ausgedacht.
Ja.
Weil einfach ganz, ganz viele Leute zusammengekommen sind, um sich ein Spiel anzugucken. Aber das Spiel angucken alleine reicht nicht, sondern man muss drumherum noch eine zusätzliche Entertainment-Ebene haben. Und dann haben so viele Leute da mitgezogen, dass sich das so flächendeckend durchgesetzt hat.
Ja.
Das ist doch irgendwie seltsam.
Das ist würden, super seltsam.
Würden Rudel Hunde nicht machen.
Nee.
Oder Heuschrecken.
Deswegen sind wir, der Mensch ist Mensch, weil er trommelt, weil er lenkt, weil er abdankt und genießt. Also, das ist ja auch das Coole daran. Also, die erfüllen ja solche Larger-than-Life-Rollen. Nicht nur die Queen,
ja,
oder der King jetzt. Auch geil, übrigens in der einen Folge haben wir gesagt, er hat Krebs und dann hier Prinz Charles. Und dann war er wieder Prinz bei uns.
Und degradiert
wird er auch immer bleiben. Also der König und der Papst und Julian Nagelsmann, das sind halt alles irgendwie einfache Menschen, die halt natürlich,
ja,
aber es sind am Ende sind es Menschen,
ja,
die da langlaufen und Entscheidungen treffen und sich im Wesentlichen nicht von allen anderen unterscheiden, aber in ihrem Status sich so sehr von allen anderen unterscheiden und manchmal hilft das, solche Sachen erklärbarer zu machen, wenn man sich das so vergegenwärtigt und denkt, okay.
Das ist ja, glaube ich, auch das, was die Leute immer dann so toll finden, wenn dann solche besonderen Menschen aber ja noch ganz normal geblieben sind.
Ja, ja, das, genau. Das wird immer positiv
erfunden. Genau, als sehr, sehr sympathisch gesehen. Und ich glaube, dass jetzt in der heutigen Zeit mit Social Media, also wo ja nun auch so, ich sag mal, Blicke hinter die Kulissen keine Seltenheit mehr sind,
ja,
hat mal in irgendeinem Podcast irgendjemand so ganz gut gesagt, dieser Typ war in den 80ern super großer Michael Jackson-Fan und wann immer irgendwo was von Michael Jackson zu sehen war, ist man dann dahin und hat sich das angeguckt oder gekauft oder durchgelesen, weil das halt nur punktuell möglich war und nicht heute, also wenn jetzt Michael Jackson heutzutage der King of Pop wäre, würde der bestimmt mal eine Home-Story machen oder ein Q&A, ja, oder ein Ask Me Anything, ja, oder was weiß ich.
Das würde ganz, ganz anderes...
So eine ganz andere Nahbarkeit. Und dann es ist ja auch immer noch ein Stück weit inszeniert alles, aber man hat halt viel mehr den Eindruck, man sieht auch mehr die Menschen hinter den Rollen.
Ja.
Deswegen, glaube ich, kann es auch heutzutage nicht mehr so krasse Superstars geben, wie es noch vor 30 Jahren möglich war.
Glaube ich auch.
Außer
man ist Taylor Swift.
Außer man ist Taylor Swift. Wo ich auch tatsächlich nach wie vor nicht verstehe, warum gerade nun Taylor Swift geworden ist. Also ohne jetzt, ich finde die nicht doof oder so und ein paar Lieder, die ich kenne, finde ich auch ganz gut, aber ich verstehe das Phänomen Taylor Swift.
Ne? Ja.
Aber ich gönne jedem Menschen...
Beyoncé hat ein neues Album, das soll richtig toll sein.
Habe ich auch irgendwas von gelesen. Darf ich dieses Thema kurz aufgreifen?
Warte mal ganz kurz, was wollte ich noch sagen? Ich muss einen Pin reinmachen, Songtexte, Entwicklung über die Jahrzehnte.
Okay.
Sagen wir uns, jetzt bist du dran.
Ich bin thematisch, aber auch vor allem bleibe ich genau in diesem Bereich. Ich habe ein aktuelles Album, was mich extrem doll fasziniert und zwar auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Es handelt sich um das kürzlich erschienene Album Kleine Feuer von Paula Hartmann. Hast du schon mal was von Paula Hartmann gehört?
Von dir.
Nur von mir? Das glaube ich gar nicht, dass ich dir schon mal was von Paula Hartmann erzählt habe.
Ich hätte jetzt sogar gedacht, im Podcast, aber... Und du hast davon geschrieben? Ich weiß es nicht. Irgendwie kommt mir das sehr bekannt vor.
Ich hoffe, ich habe das nicht im letzten Podcast schon erzählt, weil das ist die einzige Möglichkeit, weil ich kenne die selber erst so richtig seit dem Album. Das ist am 8.3. erschienen. 8.3.
Ich glaube, du hast schon von Paula Hartmann im Podcast in der letzten Folge erzählt.
Wirklich? Das ist jetzt antiklimatisch. Was ist, wenn das nicht stimmt? Manchmal irrst du dich mit solchen Sachen.
Das kommt mir sehr bekannt vor.
Was machen wir jetzt mit dieser verfahrenen Situation?
Mach doch mal ein bisschen weiter rein, das können wir unseren ZuhörerInnen und auch vor allen Dingen anderen noch zumuten. und ich brech dich wirklich ab, wenn ich Sicherheit habe.
Okay. Also, Paula Hartmann ist eine Berlinerin, eine 22-jährige junge Frau, auch als Schauspielerin bekannt geworden durch so kleine Rollen, jedenfalls bei Jerks und noch anderen Produktionen, die ich aber nicht kenne. Und ich habe mir aufgrund ihres Auftritts beim ZDF-Magazin Royal das Album gekauft. Und das ist eine Art von Musik, die ich sonst in meinem Alltag nie höre oder so auch noch nie gehört habe. Es ist sehr überproduzierte, aber dauerhaft melancholische Musik.
Hast du erzählt? Musik. Doch, ich bin mir ziemlich sicher.
Habe ich dir erzählt, dass eine Sache, die ich daran so besonders finde, dass dieses Album extrem anders wirkt oder die Musik extrem anders wirkt, je nachdem, mit was für Boxen man sie hört?
Ja, ich glaube ja.
Okay.
Ich bin mir ziemlich sicher.
Wenn das nicht stimmt.
Wir haben halt noch diese andere Story von Vanessa, von der Platte, die du gekauft hast, wo es irgendwie auch darum ging ein bisschen. Und das war auch der Punkt, wo du gesagt hast, glaube ich, gut, du findest gute Hintergrundmusik, deine Frau nicht so oder so. Das war aber nicht
das. Das war Egenur.
Genau, aber ich glaube, du hast mir von Paula Hartmann erzählt. Doch, ich bin mir wirklich sicher. Ich kann nur nicht genau sagen, was im Podcast war. Wir haben jetzt schon länger darüber gesprochen, als wenn du die Geschichte einfach nochmal erzählt hättest. Songtext im Laufe der Jahrzehnte. Wir würgen das jetzt ab.
Ich glaube nicht, dass wir im Podcast darüber geredet haben. Ich bin jetzt.
Aber du hast ja eigentlich auch schon alles erzählt.
Nein, ich habe wirklich maximal ein Zehntel von dem erzählt, was ich dazu zu sagen hätte. Okay,
dann hast du dazu im Podcast geredet. Zumindest nicht neunmal.
Erzähl von deinem Songtext.
So, Studie gab es. Disclaimer, ich kann natürlich nicht verifizieren. Manchmal sind die auch wissenschaftlich schwierig. Die haben Songtexte von 1980 bis heute analysiert.
Mhm.
Auf
Englische, Deutsche,
alles? Englische, glaube ich. Was für Worte da vor allem drin vorkommen und welche Themen und so weiter.
Ja,
kenn ich. Und die Main Takeaways sind, kennst du die Studie?
Ja.
Die Main Takeaways sind, dass die Songtexte weniger komplex werden.
Das wäre so witzig, wenn ich Paula Hartmann nicht im Podcast erzählt hätte, du das aber schon.
Das habe ich gar nicht gelesen.
Okay.
Im Urlaub.
Ich habe ja auch gerade erst das Album für mich so richtig entdeckt. Aber ja, erzähl mal weiter.
Weniger komplex, mehr Wiederholungen. Das habe ich gerade wiederholt. Lustig. Es hieß selbstbezogener, also mehr Erwähnung von ich und mir und mein. Emotionaler und persönlicher, aber auch viel weniger fröhlich und positiv und wütender und aggressiver und hoffnungsloser sind die Songtexte merklich geworden in den letzten Jahrzehnten. Ich habe da gar keine weitergehende Meinung zu. Ich fand das nur irgendwie bemerkenswert und ich habe da länger drüber nachgedacht, ob ich das finde, dass das stimmt und was ich darüber denke. Und dann hieß es so, der Artikel was aufgemacht und das ist ein Spiegel der Zeit. Und dann wurde das einfach gesagt, aber es wurde mit nichts in der Welt oder der Gesellschaft verknüpft, so nach dem Motto, ja, alle nicken schon, weil sie sagen, ja, Trump, alle sind schlecht drauf, klar, wissen wir. Aber ich fand das jetzt erstmal nicht so unbedingt zwingend. Natürlich hat man dann so Bilder im Kopf, die 80er waren irgendwie unbeschwerter und die 90er erst recht und dann kam erst der 11. September und dann der ganze andere Scheiß. Aber so ganz einleuchtend finde ich das nicht. Und auch nicht, dass die immer simpler werden. So nach dem Motto, ja, die Leute werden halt immer dümmer und anspruchsloser.
Endlich simpler habe ich jetzt auch ad hoc keine Erklärung, aber ich habe eine andere These zu der Verschiebung zu...
Vor allen Dingen übrigens im Hip-Hop.
...negativer und irgendwie mehr Weltschmerz und sowas. Ich könnte mir vorstellen, dass weißt du, wie lange das zurückgeht? Wie viele Jahrzehnte?
Also bis 80. 80 fing es an, glaube ich.
Ich könnte mir vorstellen, dass das auch was mit der Enttabuisierung von psychischen Krankheiten zu tun haben könnte.
Mhm.
Also, dass Leute dadurch, dass Depressionen dann irgendwie nach und nach zum Beispiel jetzt als Krankheit auch mehr und mehr anerkannt wurde und heutzutage ja nun auch wirklich von jedem vernünftigen Menschen genau da auch gesehen wird, nämlich als Erkrankung, für die man nichts kann. Und nicht einfach nur, ich bin ja auch ab und zu mal traurig. Die Leute gibt es natürlich, aber ich glaube, es sind heutzutage viel weniger als in den 80ern und auch noch in den 90ern. Und ich glaube, dass man dadurch auch, wenn man solche Kunst produziert, auch mehr sich bestärkt darin fühlt, über sowas dann auch reden zu können und sowas zu offenbaren. Und gleichzeitig man auch weiß, dass es einfach sehr viele Menschen gibt, die damit relaten können, also auch auf so einer wirtschaftlichen Ebene. So, man kann auch mit solchen Texten auch diese Leute erreichen, weil ne, der Bedarf ist da.
Das
habe ich auch
gedacht. Es geht ja nicht nur darum, ob mehr davon geschrieben wird, sondern dass mehr rezipiert wird, dass das erfolgreich ist und dann auch
natürlich. Genau, das sind ja so Wechsel, Synergien ergeben sich daraus. Das könnte ich mir vorstellen, dass das eine Rolle spielt. Und simpler, vielleicht das könnte ja damit zu tun haben, dass ja seit knapp 20 Jahren es viel einfacher geworden ist, in irgendeiner Form rezipiert werden zu können. Es gab ja in den 80er, 90er noch die totalen Gatekeeper. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Platte hätten machen wollen, dann hätten wir ganz, ganz viel Geld gebraucht, um es überhaupt machen zu können. Heutzutage können wir uns hier irgendwie ein Mikro anschließen und...
Und nicht nur das, auch der Vertrieb, dass du und Gatekeeper Vertrieb, auch so im Journalismus hattest, den Rolling Stone oder NME oder so.
Genau.
Und die haben die Bands dann groß gemacht und das hast du heute nicht mehr in dem Meer. Das glaube ich auch.
Und entsprechend wird es auch nicht mehr so doll vorsortiert. Also da gibt es noch nicht mehr die krassen Plattenbosse, die da sich irgendwo hinsetzen, sich 5 Songs anhören und bei 4 sagen, aus dem wird nichts. Wir nehmen jetzt die richtig gut formulierten und...
Und andersrum auch mehr Konkurrenz, weniger Aufmerksamkeit, weniger... Ruhe auch in wenige Alben richtig reinzutauchen, sondern vieles etwas oberflächlicher vielleicht auch zu hören.
Ja.
Und deswegen ist man vielleicht auch eher abgeschreckt von sperrigeren Dingen.
Und auch, das prägt ja auch, also wenn du dann groß wirst mit so einem krassen Überangebot, das ist ja wie bei Videospielen. Heutzutage ist man als erwachsener Mensch, der Geld verdient, hat man viel, 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 viel mehr, als man spielen kann. Und als Kind hat man sich dann irgendwie mit seinen selben 3 Spielen immer über Monate über Wasser halten müssen und konnte dann alles inhaltlich. Und das ist ja bei Musik dann auch nicht anders gewesen. Und
Und ich fand gut, dass du das gesagt hast mit den psychischen Erkrankungen, weil man neigt dazu, zivilisationskritisch dann gleich zu sagen, ja, ist ja klar, das ist eigentlich eine grundsätzlich negative Entwicklung, Vereinzelung, alle gucken nur noch auf sich, alle sind mit sich selber beschäftigt, es gibt kein Gemeinschaftsgefühl mehr, keine positiven Visionen mehr. Aber das ist, glaube ich, auch eine negative Entwicklung, haben wir auch schon häufiger drüber geredet. Aber es ist halt auch eine positive Entwicklung oder eine beides gleichzeitig oder das eine Folge des anderen.
Man kann es ja nicht getrennt voneinander sehen. Also es gibt ja Leute, die sagen, oh, früher gab es das alles nicht und da hatte nicht jeder dritte ADHS.
Ja.
Aber tatsächlich hatte das früher möglicherweise trotzdem jeder dritte. Aber
und das ist halt damals das Negative gewesen. Also vielleicht war es früher so, die Leute haben sich, aber es gab einfach viele Leute, die mit ihren Problemen sehr viel alleiner waren.
Alleiniger waren.
Und kein Ventil dafür hatten und die einfach dann zur Seite geschoben wären, während der Mainstream, dem es in Anführungszeichen gut geht oder der keine Barrieren hatte durch die Gesellschaft, die große Kunst genießen konnte und den Community-Geist beschwören konnte und die Vision planen konnte. Was halt auch was Gutes ist, aber eben vielleicht, interessant. Aber das ist doch eigentlich ganz gut, dann mal sowas wirklich über einen langen Zeitraum betrachten zu können und mit so geilen Massenauswertungen und computergestützten Auswertungen ist das ja auch heute viel einfacher möglich.
Und guck mal, das sind Dinge, die man auch sogar heutzutage in der Smartphone-Zeit noch miteinander diskutieren kann, wie man das interpretieren kann, weil es einfach nicht die eine richtige Antwort gibt, weil das zu komplex ist dafür, sondern das einfach ganz sicher ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren ist und welche da also wie groß die Rolle der jeweiligen Sachen sind, darüber können wir diskutieren.
Das sind unsere heutigen Sterne.
Genau.
Songtextanalysen der letzten 40 Jahre, 50. Oh Gott, die 80er Jahre sind viel zu lange her.
Ja, die 80er Jahre sind lange her.
Paula Hartmann. Ist das richtig?
Ja, ist richtig.
Nicht schlecht. Wo ist das hängen geblieben im letzten Podcast? Oh Mann, das wird ein spannendes...
Das ist wirklich spannend. Und mir fehlt noch die Folge davor.
Ja.
Ich habe gerade so viele, das ist ja das Ding, ich habe ja gerade Urlaub, das habe ich hier noch gar nicht erzählt. Ich habe gerade Urlaub und wenn ich Urlaub habe, stauen sich immer meine Podcast-Folgen auf, weil ich halt nicht so viel auf dem Fahrrad unterwegs bin und da, zu Hause mich dann anders häufig beschäftige als im Podcast. Ich muss mich da schon richtig, richtig ranhalten und deswegen sehe ich gar nicht, dass ich jetzt in absehbarer Zeit unsere Folgen höre, weil mir sind andere Podcasts wichtiger als der, den ich ja schon mal mitbekommen habe, weil ich dabei war. Aber offensichtlich wird auch viel vergessen von dem, was inhaltlich in der letzten Folge besprochen wurde, weil sonst wären wir uns jetzt nicht so unsicher, was diese Paula Hartmann
gesagt hat. Ja, manchmal reden wir ja auch außerhalb des Podcasts.
Das stimmt. Aber insgesamt merke ich auch einfach, dass ich dich für einen sehr unzuverlässigen Menschen halte, was sowas angeht.
Auch was andere Sachen angeht. Habe ich schon mal den Lifehack des Pizza-Aufwärmens hier
präsentiert? Pizza-Aufwärmens?
Ja.
Nein.
Wenn du Pizza vom Vortag hast oder kalt gewordene Pizza.
Ja.
Es ist wirklich ein erstaunlich positives Ergebnis, wenn du einfach nur die kalten Pizzastücke in eine Pfanne ohne Öl reinlegst und erhitzt. Ich weiß nicht genau, was passiert. Der Boden wird warm und knusprig, aber auch oben, es wird einfach so geil. Es wird fast geiler, als wenn sie frisch ist. Das ist so oben, ich habe mal gesagt, die schlimmste Entwicklung von warmem zu kaltem Essen ist irgendwie, wenn Toastbrot abkühlt.
Ja, und labberig wird.
Und das ist genau andersrum. Es ist eine solche Aufwertung. Also so kalte Pizza ist auch geil, wenn du noch so ein Stück Pizza über hast und dann 3 Stunden später oder am nächsten Tag ist auch irgendwie cool. Aber wow, mach das. Und zwar am besten Deckel drauf. Also Pizzastücke rein, kein Öl, einfach direkt auf den Pfannenboden, Deckel drauf, heiß werden lassen, dauert nicht lange.
Was ist der Unterschied zum Ofen?
Geiler. Weiß ich nicht. Der Boden wird richtig warm und kross es ist ganz anders als im Ofen.
Okay. Klingt so, als wäre es für mich deutlich schlechter, weil
du keinen krossen Boden willst.
Genau, exakt. Aber ich, also...
Du hast ja auch nie Pizzareste.
Ja, genau. Ich habe nie Pizzareste.
Aber ihr da draußen.
Aber
Anne.
Anne hat häufig Pizzareste. Anne und ich und unsere jeweiligen PartnerInnen haben die Tradition, dass wann immer wir uns treffen, bestellen wir bei Smileys. Immer. Hm. Also wirklich die letzten, sagen wir mal, 30 Male, wo wir uns gesehen haben, das war einfach klar. Und Anne ist immer, also ist meistens diejenige und ihr Partner, die vielleicht nochmal 1-2 Stücke übrig lassen, weil sie satt sind oder einfach dann nicht mehr weiter essen wollen, aber sich dann auch freuen, dass sie noch was über haben oder extra eine Nummer größer bestellen, damit sie noch für den nächsten Tag was haben.
Ja.
Da sind wir uns sehr, also sind wir sehr, sehr unterschiedlich.
Mhm. Ich kann es gut verstehen. Und jetzt, liebe beide, haut euch die in die Pfanne.
Das ist ein sehr passender Lifehack, in der alles für Anne.
Ich weiß, was ich tue.
Du weißt, was du tust. Das ist super gut. Ich kann, das ist ja auch irgendwie Thema Küche. Ich habe mir nämlich auch eine Art, ja, ein Lifehack, kann man sagen, ein Lifehack aufgeschrieben. Und zwar, wie Würzen, Essen würzen beim Kochen, immer gelingt. Es gibt ja Leute, die sind irgendwie immer so ein bisschen unsicher, ne? Soll ich jetzt ein bisschen Pfeffer noch oder ein bisschen mehr Pfeffer noch? Wie ist das mit dem Salz? Ne? Viele neigen dann dazu, wenn sie für mehrere Leute kochen, das dann eher zu unterwürzen, so in der Sorge.
Ja, ja. Ne? Kann ja noch nachsalzen.
Ja, genau. Der Tipp, der mir sehr gut durchs Leben hilft, und als ich koche ja viel HelloFresh und da muss man ja, da steht ja jetzt nicht, wie viel Gramm Salz und Pfeffer man da rein macht. Salz und Pfeffer ist dann nie dabei, das musst du aus deinem eigenen
Aber andere Bestand Gewürze sind da dabei, oder?
Gewürzmischung in aller Regel, ja. Aber der Trick ist ganz einfach, immer richtig viel.
Ich wusste, dass das der
Trick ist. Das ist essentiell.
Hast du noch nie ein Essen versalzen?
Doch. Nicht zu viel. Ich habe gesagt, nicht zu viel.
Ach so, immer richtig
viel. Aber immer richtig viel. Immer mehr, als man denkt.
Ja, die Erfahrung habe ich inzwischen auch gemacht. Gerade so bei so Kräutern. Mhm. Wenn ich habe zurzeit sensationell viel Majoran aus irgendwelchen Gründen. Das quillt überall raus. Und manchmal nehme ich so richtig und baller das rein und dann schmeckt es auch danach. Aber es ist eigentlich selten zu viel.
Richtig.
So Salz kann schnell zu viel werden. Pfeffer für meinen Geschmack nicht, aber kann ich verstehen, wenn das für Leute unangenehm ist auch. Aber solche Kräuter wie Majoran, Thymian oder so, ich habe noch nie erlebt, dass irgendwo zu viel davon drin war.
Aber auch halt beim Salz und Pfeffer?
Ja, mehr. Also Pfeffer, ja, hau ich immer richtig rein.
Und Salz muss auch richtig viel rein. Richtig viel. So, dass es fast nicht zu ertragen ist.
Finde ich nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn andere Gewürze da sind. Salz ist eigentlich eher so eine Art Gewürz. Du brauchst so eine bisschen Grundmenge Salz. Aber wenn du, ansonsten brauchst du es eigentlich nur, wenn du keine anderen Gewürze hast. Denn sobald irgendwas ein bisschen scharf ist, wenn du da Ingwer drin hast oder Knoblauch oder Chili oder auch irgendwelche intensiveren Gewürze, ist das Salz nicht mehr so wichtig.
Aber es muss ja trotzdem salzig schmecken.
Nee.
Doch. Dann ist es aber leckerer. Dann schmeckt es besser.
Nein.
Honey, kannst du mir mal bitte beistehen? Also wirklich, dass du jetzt hier noch Salz verteufeln möchtest. Gut, gesundheitsschädlich, alles klar. Aber lecker, auf jeden Fall. Nee. Mega lecker. Schon das leckerste Gewürz ever.
Also Ei ohne Salz geht nicht. Aber ich ansonsten...
Kaum ein Essen geht ohne Salz.
Ansonsten, ich bin kein...
Also ich könnte, glaube ich, deutlich immer, leichter auf Zucker viel, als auf Salz verzichten.
Zu viel Salz...
Könntest du besser auf Zucker oder auf Salz verzichten?
Auf Salz, ja. Also immer lieber zu viel Salz finde ich schlimmer als zu wenig Salz. Deutlich.
Mm-mm.
Und... Salz und Zucker, was kann man eher verziehen, ist schwierig, weil ganz ohne Salz ist tatsächlich viel sehr fad, da muss man schon echt hart an, mit anderen Gewürzen gegen an, orgern, ganz neues Wort, und Zucker würde ich eher sagen, kann ich total leicht drauf verzichten, aber der Zucker ist ja wirklich teuflischerweise in richtig vielen Sachen drin. Und wenn das denn, wenn man aus Versehen mal ein Brot ohne Zucker kauft, merkt man erstmal, was einem da fehlt.
Ja.
Ja, wir sind einfach total abhängig also von dieser krassen, abgefuckten Industrie.
Mein größtes Problem wären Getränke beim Zuckerverzicht. Hätte
ich natürlich gar kein Problem.
Aber trotzdem auf jeden Fall lieber auf Zucker als auf Salz verzichten. Ich liebe Salz.
Salz!
Salz ist toll. Also ja, das ist mein Tipp. Wie würzen immer gelingt, immer richtig viel. Dann schmeckt das nach was und das ist dann, dann stehen die Leute vom Essenstisch auf und sagen, das war gut gewürzt. Mein Tipp, viel Salz, viel Pfeffer.
Das Wichtigste ist, dass man einfach schmeckt, was da drin ist. Weil sonst brauchst du die anderen Sachen nicht mehr. Kannst du einfach nur...
Nee, das ist ja das Gute. Du kannst dann ja auch dann so Dinge essen, die jetzt vielleicht gar nicht so gut schmecken, aber gut für einen sind. Indem du sie dann lecker salzt, kannst du dann auch Sachen essen, die du nicht magst, wenn sie aber gesund ernähren.
Ja,
aber
die Sachen sollen ja lecker schmecken, wenn die richtig gut schmecken, dann macht das Salz einfach alles platt.
Ja, egal wie gut sie schmecken nicht so gut wie Salz. Das ist, würde ich jetzt, das ist mein Hot Take an dieser Stelle. Mögen andere anders sehen. Ich glaube aber, es gibt viele, die da meiner Meinung sind.
Ich habe noch eine kleine Story aus dem Urlaub. Wir waren an verschiedenen Orten, nicht nur in den Niederlanden, unter anderem auch auf dem Land in Deutschland. Und da waren wir auf so einem Hof.
Bauernhof, ja.
Und erstmal ist er so, wie es halt immer so ist, man läuft da rum und da stehen Kühe und dann guckt man so, ja, die haben schon einigermaßen gut Platz, so, oh krass, aber hier sind die Kälber offensichtlich getrennt. Da habe ich neulich einen Artikel gelesen über einen Typen, der jetzt seinen Bauernhof zu einem Lebenshof umgewandelt hat. Weil der ist da groß geworden, der kannte das, die Kälbertrennung und alles und das Schlachten und sonst was. Und der hat dann irgendwann selber ein Kind bekommen und stand dann nachts mit seinem Kind, das geschrien hat, in der Küche, um es zu beruhigen und hat dann den ihm sehr vertrauten Schrei einer Mutter, einer Kuhmutter gehört, deren Kind gerade, so, die leiden ja richtig hart darunter. Und dann sieht man da, wie die ganzen Kälber in ihren kleinen Käfigen da stehen und nebenan halt die Mütter alle stehen und die sich nicht
sehen. Ja, 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 ja.
So.
Nicht so viele Details, bitte.
Wirklich unangenehm, aber trotzdem so, dass man darüber geht und denkt, auch, es ist nicht so, das sieht nicht schrecklich aus. Die haben einigermaßen Platz, die kommen auf die Weide, das sieht schon so, dass du denkst, das ist ein guter Hof. Und Bauernhöfe haben ja auch insgesamt so ein ganz häufig so ein ganz positives Image, gerade mit Kindern und so, und da ist es irgendwie alles natürlich und man ist nah dran an den Produkten und man sieht, wo es herkommt und die kümmern sich und so, und das ist irgendwie auch eine tolle Arbeit. Also sehr positives Image haben Bauernhöfe.
Ambivalent, würde ich sagen. Ich glaube, also...
Ja, also natürlich so Massentierhaltung nicht, aber gerade dieses naturnahe.
Ja.
Du fährst mit deinen Kindern auf den Bauernhof und das ist halt immer so, das ist was Gutes. So.
Ja.
Und dass man den Kälberwald schon hat. Und dann, wir waren da mit einer Freundin, die da auch auf der Ecke wohnt. Und die hat dann davon erzählt, dass die halt auch auf irgendwie so eine Demo organisiert haben oder so. Und dann das so machen auf dem Dorf, so mit, ja, die Kinder können auf dem Trecker mitfahren und Und dann haben die gesagt, ja, ist auch irgendwie ein guter Sonntagsausflug. Und dann wurde ihr immer mulmiger. Und dann meinte sie, es war halt alles so gleichförmig und uniform und so nur eine Richtung und irgendwie auch sehr... unangenehm in der Art, und ich bin nämlich drauf gekommen, weil wir da standen auf dem Hof und dann war alles so, wie man es kennt. Die Heuballen werden gerade so hoch und in der Ecke stand ein schwarz-rot-goldenes Plakat, auf dem stand, wenn aus Recht Unrecht wird, ist Widerstand. Nee, wenn Unrecht zu Recht wird, ist Widerstand Pflicht.
Das kenne ich.
Hand in Hand für unser Land. Und dann die Deutschlandfahne dahinter.
Ich kenne den Spruch. Woher kenne ich den Spruch?
Also es gibt einen Spruch, den ich sehr, sehr schätze, der heißt: Wir wählen Ungnade, wo keine Ehre bringt oder so ähnlich. Es gibt irgend so einen großen General, der vor irgendeiner Schlacht: Wir wählen die Ungnade, wo Loyalität keine Ehre bringt oder so, keine Ahnung. Aber das ist halt das, was bei diesen Bauerndemonstrationen im Vordergrund stand, wo gesagt wird, das, was die Bundesregierung macht, ist Unrecht. Mhm. Und sie machen es aber zu Recht, weil sie die Gesetzgebung sind. Und jetzt müssen wir Widerstand leisten gegen die Regierung, gegen das System, gegen den Staat. Und das mit der Deutschlandfahne und diesem Hand in Hand für unser Land und dann den großen blonden Jungs auf dem Traktor, da wurde mir ein bisschen übel.
Ja, verstehe ich.
Und unsere Freundin hat das auch so ein bisschen bestätigt. Und dann stand ich vor diesem großen Haus und dann stand da in ganz großer Schrift sowas wie Heimathof, in so einer typischen, und plötzlich hat sich dieses ganze Bild, das ich von Bauernhöfen habe, rekontextualisiert, und das Begriff Heimat hat mir nie gut gefallen, aber wenn du auf so einen Bauernhof gehst mit deinen Kindern, da steht da Heimat, Naturliebe, bla bla bla,
Heimat.
Dann ist das eher was Schönes.
Ja.
Und ich stand davor und dachte, oh, das ist not my president, in Anführungszeichen, not my Volksvertreter, not my Volk. Und da hat sich alles für mich, es ist so, als wenn du so einen Vorhang wegziehst und dann siehst du wie in so einem Horrorfilm, wo vorher die lustigen Hasen hüpfen, sind plötzlich Zombies am Berg.
Das ist wie diese Folge Tatortreiniger, die Nazi-Folge mit den Tatortreiniger. Das ist auch irgendwie, es ist kein Bauernhof, aber sind ja sehr nette Menschen da vor Ort. Ach so,
ja.
Und das ist dann irgendwie, ich weiß gar nicht, was er denkt, aber er geht auf jeden Fall nicht davon aus, dass da irgendwie dieser schlimme Nazi-Raum ist.
Und dann kommt er in diesen Nazi-devotionalen Raum, den am Ende entsorgen, alles pink streicht.
Ja, genau. Super Folge. Also, das ist, ja, okay, und rekontextualisiert, sagst du, hattest das für dich.
Ja.
Prinzipiell, also ist jetzt deine Schublade gefärbt.
Jetzt konkret in dem Fall, aber es war, also, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass wir nicht so ganz wissen, wo man jetzt steht in dieser Bauerndiskussion und wer jetzt eigentlich recht hat, und die Presse schreibt auch mal so in die eine und die andere und dann kommen die anderen zu Wort und so. Aber trotzdem hatte das so ein gewisses Unbehagen, aber ich habe das halt nie bezogen auf diese konkreten Bauernhoferfahrungen. Also wenn ich zum Bauernhof gehe hier in der Gegend, dann habe ich nicht die rechtsgefärbten Proteste im Kopf.
Ja.
Und dort aber so ein Schild zu sehen, war für mich so, oh, stimmt, scheiße, das sind ja die hier. Oh, nee, schnell weg, ich bin hier falsch. So ein bisschen war das. Und dann gehe ich zurück in diesen Gutshofladen, wo so nur Naturprodukte, dann sind da so zwei nette alte Frauen, die das verkaufen und so. Hier selbstgemachtes Eis mit Milch vom Hof und so. Und das ist wirklich, wirklich dieses Zombie-Horror-Ding.
Ja, ja.
So wie, weiß ich nicht, Get Out, so stelle ich mir das mit Get Out auch vor.
Den Film?
Ja.
Kennst du den?
Nee, aber das ist ja, wo das sich das so langsam reinschleicht.
Ja,
Erstmal hast du diese Situation, lernst die Familie kennen und so, und dann kommt diese andere Ebene immer mehr rein.
Ja.
Aber ich kenne den Film nicht, so stelle ich mir
ganz,
vor.
Ganz anderer Twist am Ende, sage ich jetzt mal, der jetzt hoffentlich bei deinem Urlaub nicht passiert ist. Aber
guter Film?
Ja, sehr guter Film. Super guter Film. Ganz, ganz besonders ziemlich gruselig, zwischenzeitlich und ja, einfach eine gute Gesellschaftskritik, sag ich mal. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, dass das dann irgendwie so bröckelt, so ein bisschen so diese Fassade bröckelt, dass man so ein bisschen den Vorhang zurückzieht und dann den Magier dahinter sieht und dann ist das einfach ein hässlicher Typ. Aber natürlich kann man das jetzt nicht irgendwie als Generalverdacht allen gegenüber irgendwie hin. Aber das gibt es halt.
Ich habe ja auch nicht so eine einseitige Meinung in Bezug auf diese
aber
Proteste.
Aber man versteht dann trotzdem, warum jetzt sich jetzt bei diesen Bauernprotesten jetzt nicht so richtig doll und überzeugend so von allen dagegen gewehrt wurde, dass da auch die Rechten mitlaufen und mitfahren.
Genau.
Einige schon ganz deutlich, aber eben halt auch nicht alle. Und das sind dann wahrscheinlich genau solche Leute. Und
vor allem, wenn die dann solche Werbung machen mit: Bringt eure Kinder mit, wir fahren mit dem Trecker, und dann wir sind die 3000 von diesem Dorf, die hier. Ja, nicht gut.
Nicht gut.
Don't instrumentalize your kids.
Ja, ich glaube, das ist ganz wunderbar, dass du das sagst. Du bist ja ein großer Verfechter der These, dass die ich sage jetzt mal ganz plakativ, gute Seite, sich nicht auf das Niveau und der Werkzeuge der schlechten Seite bedienen darf, weil ja. man darf sie nur irgendwie inhaltlich oder wie auch immer auf einer anderen Ebene, weil sonst ist man ja nicht besser als die. Was macht man denn mit genau sowas? Mit Kinder instrumentalisiert auf, nicht eure Kids?
Kinder auf Anti-AfD-Demos?
Nee. Ich meine, wenn sich dann alle Leute, die jetzt auf die Anti-AfD-Demos gehen, daran halten und die anderen aber halt nicht, dann werden die Kinder der rechten Gehirn gewaschen und die Leute, die die Demokratie gut finden...
Die Leute werden halt nämlich auf den Demos Gehirn gewaschen. Das ist ja nicht so, dass die Nazi-Eltern ihre Kinder auf die Demo mitnehmen und dann denken sie zum ersten Mal, oh ja, Ausländer finde ich wirklich scheiße. Mal,
aber ich glaube, sowas kann das sehr verfestigen, so gemeint.
Ich glaube eher, dass wenn du dein Kind auf so eine Nazi-Demo mitnimmst, dass das Kind eher verschreckt wird, wenn das noch ein bisschen normal im Kopf ist und noch nicht völlig degeneriert von den Eltern ist. Glaube ich nicht, dass das eher der Effekt, dass da dann halt mehr sind oder dass es irgendwie beeindruckender ist oder so, als ich habe da auch keine abgeschlossene Meinung zu. Ich finde es schon nicht ganz einfach, Kinder mitzunehmen zu Demos insgesamt, aber gerade wenn das eine positive Demo ist, wo du auch wirklich guten Gewissens mit den Kindern darüber sprechen kannst und die auch wirklich nachvollziehbar dahinter stehen können, nach dem Motto, ja, klar wollen wir, dass niemand irgendwie ausgegrenzt verhauen oder sonst was wird. Das ist ja eine Botschaft, für die du nicht so...
Zumal das ja ein Unterschied ist, seine Kinder auf eine Demo mitzunehmen oder sie wirklich zu instrumentalisieren. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und nicht jede Demo-Begleitung eines Kindes ist automatisch eine Instrumentalisierung.
Ja, aber wenn du jetzt eine Pegida-Demo siehst und du siehst da, dass Eltern ihre Kinder mitlaufen lassen und die nicht instrumentalisieren, einfach nur mitgehen, dann würde dir auch eher ein bisschen schlecht werden und sagen, oh Gott, die armen Kinder. Zu Recht.
Das stimmt. Aber das ist dann im Grunde einfach nur das, dass man einfach das Leid dann auch sieht. Also, dass man dadurch daran erinnert wird, dass diese Leute, die so verquere Überzeugung haben, ja auch einfach auch normale Menschen mit Kindern sind.
Ja,
und genau. Die Kinder dann einfach in diesem Umfeld dann auch aufwachsen.
Das ist so wie mit den Kälbern, da sieht man das dann.
Genau, das hatte ich auch gerade im Kopf.
Das haben wir gerade Kälber in Käfigen mit Kindern auf Pegida-Demos verglichen.
Ja.
Das ist schon kein schlechter Vergleich.
Ich wollte gerade sagen, da haben wir schon schlechtere Dinge miteinander verglichen.
Zum Beispiel gab man Kringel mit Keksen. Ja, das ist mir alles da durch den Kopf gegangen und noch vieles mehr. Das ist ja wirklich so, egal wie gut oder lang ein Urlaub für mich ist, löst immer ganz viel in mir aus.
Ist das immer positiv oder ist das manchmal auch ein bisschen irgendwie anstrengend? Also
nee, das ist immer positiv.
Okay.
Das sind immer gute Gedanken über mich und die Welt, die irgendwie so Lifehack-Pizza aufwärmen, kann ich mal wegmachen hier. Ja.
Wollen wir langsam mal zum Ende kommen?
Ja, bitte.
Irgendwie mit dieser Paula Hartmann-Geschichte, das hat mich jetzt...
Willst du sie nochmal erzählen?
Nee, ich will sie jetzt nicht erzählen. Das ist auch schon wieder auf eine Metaebene geklettert, während die Folge weiterlief. Weil ich jetzt auch gar nicht weiß, fühle ich mich deswegen ein bisschen blöd, weil ich das dann selber einfach nicht mehr erinnere. Das wäre einerseits doof. Wenn ich das aber gar nicht gesagt habe und du mich jetzt einfach deswegen mir so einen Knüppel zwischen die Beine geschmissen hast, würde ich das doof finden. Das wiederum führt dazu, dass egal wie es ausgeht, ich mich doof fühle.
Ja, das ist scheiße.
Das ist ein Dilemma, aus dem es keinen Ausweg gibt.
Doof.
Das ist doof, ja.
Und es ist auch gar nicht besser, wenn es das eine oder andere ist unbedingt.
Nee. Na, vielleicht
schon besser, wenn ich
schon besser, wenn du dich
geirrt hast. Also ich bin mir auch nicht sicher genug, um jetzt...
Dreimal bist du mir währenddessen ins Wort gefallen.
Also es hat so der Name... Und ich konnte es auch nicht woanders verorten. Ich bin mir, ich würde sagen, ziemlich starke 73%.
Die Geschichte wird über dich richten, mein Freund.
Ja,
oder über mich. Wobei, ich habe mir eigentlich nichts zu schulden.
Nee, du hast dir nichts zu schulden.
Also, dass ich vergessen habe.
Vielleicht vergessen, das würde man dir verzeihen. Bei mir sind die Stakes viel höher.
Das ist wahr.
Mich würde man mit Forken auf dem Dorf jagen.
Also du hast eine klare Präferenz, was dir lieber wäre.
Auf jeden Fall hoffe ich richtig toll, dass du es erzählt hast. Richtig, richtig toll.
Wir werden es herausfinden. Anne, wenn du das hörst, wenn das jetzt dein Wiedereinstieg ist, hör doch auch mal die letzte Folge, dann weißt du nämlich genau.
Also ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass Anne die Lücke schließt.
Nein, das muss ich. Das mache ich schon selber. Oder nein, das fragen wir gleich.
Das machst du selber?
Ich kann.
Nein, ich habe nicht den Anspruch, dass sie die Lücke schließt.
Ach so, von den Folgen,
die
sie nicht. Nee, das muss sie nicht. Aber sie könnte.
Ja, klar, könnte sie.
Denn wie wir auch in unserer netten E-Mail gehört und gelernt haben, es lohnt sich. Vielen Dank nochmal dafür. Anne, vielen Dank, dass du mal wieder reingehört hast. Und vielen Dank an alle, die nicht auf uns gehört haben und nicht am Anfang direkt wieder abgeschaltet haben. Das ist gut, ihr habt das richtig gemacht. Waren wir heute albern? Ein bisschen, ne?
Zwischendurch, ja. Mindestens mit den göttlichen Plagen.
Ja. Und mit dem Königshaus irgendwie auch. Das, aber ich habe mal bezüglich der Bauernproteste in irgendeinem Podcast
gehört. Bauern, verstanden.
Bauern. Dass bei dem Wort Bauernproteste so innere Bilder im Kopf entstehen, so wirklich so im Dorf mit Mistgabeln und hinter Frankensteins Monster hinterher. Ja. Und das sich das komisch anfühlt und dass im Jahr 2024 es noch Bauernproteste gibt. Das ist doch so ein Ding aus dem Mittelalter.
Der nächste Weg ist ja der Bauernaufstand.
Ja, genau.
Ja.
Mit den Forken.
Deswegen geht es ja auch mal um die Landwirte.
Ja, richtig. Aber häufig einfach umgangssprachlich die Bauernproteste.
Ja.
Nun denn, vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Und wir hören uns bald wieder, wenn wir über Drucker reden.
Alles über Drucker. Schaltet ein, Folge
153. Alles über Drucker. Ich glaube, das müssen wir.
Ich habe gar kein Problem, eine Stunde über Drucker zu reden.
Nee, das wird ganz leicht. Aber ich glaube, wir sollten das jetzt trotzdem also wirklich machen, weil dann, das ist jetzt wie so Behaviorismus, man lernt, wenn man sich die Mühe macht, uns zu schreiben, dann hat es einen Effekt.
Mhm.
Dann kann man Einfluss nehmen.
Aber es ist auch ein bisschen billiger. Wir verramschen uns damit auch ein bisschen. Ne? Ihr schreit einmal, eine Person gibt uns endlich die Folge.
Die und hat nicht geschrien, die hat sehr, sehr höflich.
Aber es waren in Großbuchstaben alles. Alles.
Meinst du, wir sollten aus pädagogischen Gründen das nochmal 15 Folgen nach hinten schieben?
Also ich glaube, Leute, die jetzt wirklich wie Profis wären, würden das machen, aber sind wir nicht. Deswegen können wir einfach tun, was uns gefällt. Und uns gefällt es, den Leuten Gefallen zu tun. Deswegen.
Okay, weißt du, was uns aber eigentlich immer am meisten gefällt, nämlich das zu machen, worauf wir Lust haben.
Ja, das
und dann können wir jetzt sagen, wir nehmen uns vor, beim nächsten Mal über Drucker zu reden.
Wenn wir dann aber keinen Bock haben.
Wenn wir keinen Bock haben oder andere Dinge wichtiger sind,
ja.
Dann
weil machen Kate wir gestorben nicht, ist oder so.
Zum Beispiel. Ja.
Oh, das war ein bisschen dark.
Schon.
Schon aber ich glaube, wir werden viel Lust haben, alles über Drucker zu machen. Es gibt ja einen Grund, warum wir die Folge schon 48 Mal angekündigt haben. Das es gibt ja vielleicht auch einen Grund, warum wir sie nie gemacht haben.
Ja, glaube ich auch. Ich habe ein bisschen Sorge dafür, dass zu viel Energie, negative Energie hervorruft.
Drucker.
Ja, auf jeden Fall. Also, dass auf jeden Fall dann niemand mit guter Laune rausgeht. Du nicht, ich nicht und keiner, der es hört.
Und vielleicht müssen wir den Hass auch mal loswerden.
Ja, stellvertretend. Kann man das? Können wir, schickt uns bis zur nächsten Folge einfach so gedanklich mal euren Druckerhass zu.
Ja, macht mal jeder einen Rant. Jeder einen persönlichen Rant über Drucker.
Ja.
Und dann machen wir ein Potpourri daraus und so eine Collage.
Das wäre auch gut. Schreibt uns doch alles, was ihr an Druckern scheiße findet und dann werden wir das verarbeiten.
Wir werden es kanalisieren in einen kathartischen...
Ja, genau. Katharsis. Hatte ich auch gerade im Kopf. Alles über Hass und Drucker.
Nee, die Folge heißt nur Hass auf Drucker.
Hass auf Drucker.
Ja, wir müssen mal aufhören, wir müssen mal wieder zurück zu unserem Standardformat gehen. Wir haben zu viele Specials.
Das stimmt. Dann sind die Besonderheiten nicht mehr so besonders.
Ja, dann fällt es gar nicht mehr auf, dass sie welche sind. Gut, die Leute, ich bin ein bisschen müde, aber nicht müde genug, um schon ins Bett zu gehen. Aber ihr geht jetzt mal hops ins Bettchen, das ist ein Befehl.
Was ist, wenn die Göttern. Das morgens hören auf dem Weg zur Arbeit?
Sofort einschlafen.
Gleich wieder in die Gegenrichtung, in die andere Bahn einsteigen, nach Hause fahren.
Ja, schlafen.
Bei der Arbeit kurz Bescheid sagen, die beleuchteten Brüder haben gesagt, ich soll schlafen.
Hier, ne, letzte Sache, voll apropos schlafen und die beleuchteten Brüder, die hatten nichts mit beleuchteten Brüdern. Ostern, kommt doch nochmal Ostern. Oder Osterhase kommt bei uns noch. Und das wird ja immer schwieriger, das zu machen, ohne dass die Kinder das mitkriegen.
Mhm.
Also was mache ich? Ich stelle mir den Wecker richtig, richtig früh. Richtig früh.
Ja, dass ich auf jeden Fall vor den Kindern wach
bin. Dass ich auf jeden Fall vor den Kindern wach bin. Und das kann inzwischen durchaus mal 6:30 sein. Und ich brauche ja auch eine Zeit. Also auf was habe ich mir den Wecker gestellt? 5:44 Uhr. Oder 5:45 Uhr, glaube ich. Vielleicht fahre auch was. Es war irgendwie so 5:45 Uhr.
Jo.
Was hat der Osterhase nicht bedacht?
Zeitumstellung.
Wann hat der Osterhase es bemerkt? Nachdem alles fertig war und es echt seltsam sehr dunkel war und ich mit Taschenlampe durch den Garten bin und hoffentlich hören meine Kinder den Podcast nicht.
Nachdem sie schon Teil davon waren.
Oh Gott!
Und sie mir vorhin noch erzählt haben, dass sie das manchmal bei Opa im Auto hören.
Ja. Ich muss ihm mal Verbot geben.
Ja.
Aber das sind immer nur so ganz kleine Ausschnitte. Das ist echt ein, muss ein Zufallstreffer sein. So, auf jeden Fall komme ich rein, nachdem ich wie so ein Held völlig schlaftrunken, die geilsten Verstecke, alles gemacht, mit Kreide auf dem Boden und zittriger Osterhasenhandschriften, Ostergrüße aufgeschrieben, Körbe mit Ostergras hingestellt. Und dann komme ich rein und gucke auf die Uhr vom Herd, die sich natürlich nicht mal um, dann steht da 4.40 Uhr oder so.
Ja.
Da habe ich gedacht, Alter.
Aber war das denn nur so schlimm? Du hattest ja alles fertig, dann konntest du dir ja nochmal dich ein bisschen schlafen.
Konnte ich wieder einschlafen. Und dann habe ich auf dem Regenradar geguckt. Und dann kam der Regen. Ich wusste, dass Regen kommt, aber ich dachte halt eine Stunde später. Und dann drohte der Regen bereits vor 7 zu kommen.
Ja.
Ich lege mich also gegen, weiß ich nicht, kurz nach 5 ins Bett wieder. Neue Zeit. Richtig scheiße. Und denke, fuck, ich muss mir einen Wecker stellen, damit ich rechtzeitig aufwecke, falls die alle den Regen, weil sonst ja alles nass wird draußen.
Und das waren kritische Geschenke für so...
Die meisten Sachen, aber man will nicht, man will auch nicht im Regen. So. Und dann habe ich mir einen Wecker gestellt. Das hat mich so gestresst, dass ich nicht geschlafen habe.
Okay.
Das heißt, ich lag die ganze Zeit wach, dann hat der Wecker geklingelt, dann habe ich noch ein bisschen das raus, habe ich noch weit auf dem Regenradar geguckt, habe noch weit das rausgezögert, habe mir Stress bekommen.
War das heute Morgen?
Ja. Dann kam das schon langsam, dieses Regengebiet. Dann bin ich runtergegangen, dann ist natürlich alles total kaputt, die Illusion, weil ich ja eigentlich gedacht hatte, die Kinder wachen als erstes auf, wecken mich auf, ich bin völlig schlaftrunken, die sagen, der Osterhase war da. Ja, so, ich muss jetzt also die aufwecken, damit es nicht regnet. Ja, dann hat es erstmal, obwohl der Regenradar gesagt hat, ja, 2 Stunden nicht geregnet. Das heißt, alle hätten ungefähr eine Stunde länger schlafen können und ich ungefähr 4.
Na gut, kannst du aber nicht vorher wissen.
Das war richtig scheiße.
Heißt das, du bist jetzt seit 4:55 wach?
Ja.
Wow. Dann wundert es mich nicht, dass du müde bist.
Ich bin gar nicht so müde, ich habe nur gegähnt. Habe ich gesagt, dass ich müde bin?
Ja, hast du gerade gesagt.
Du bist müde, aber nicht so müde, dass du
nicht müde gehen musst. Man kann dir nichts glauben.
Paula Hartmann, hört mal rein, geiles Album. Habe ich gehört, ziemlich doll produziert, aber auch melancholisch. Schaltet auch.
Obwohl es gut, also doll produziert ist, ist es.
Ist es melancholisch, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Bei diesem glatt polierten Pop. Von Paula. Guckt auch mal in ihre Statistenrollen rein, die sie mit 22 schon angehäuft hat. So, wir verabschieden uns.
Ich weiß nicht, was du jetzt damit bezwecken möchtest, mir alle Infos nochmal zu sagen, nach vorne, die du heute erfahren
hast. Ich versuche jetzt irgendwie Flucht nach vorne mäßig so.
Wenn du mir jetzt noch irgendwas anderes erzählen könntest, dann hättest du mich überzeugt.
Ich baue vor der Situation, dass ich einfach mich geirrt habe und dann aber
einen Maulkorb verpasst hast.
Dann aber irgendwie damit so rotzig umgehe, dass man es mir hoffentlich nicht zu übel nimmt.
Habe ich denn schon erzählt, dass es bei einem Vorverkauf von Michael Wendler nicht so gut läuft?
Nee, du hast nur erzählt, dass der ein Konzert, spielen sie auf Mallorca?
Nee.
Und dass es irgendein Konzert mit dem geben soll?
Oberhausen, glaube ich.
Kann sein. Und da hattest du aber noch keine weiteren Details. Und jetzt verschleppt, verkauft er schleppend Karten.
Schleppend. Sehr schleppend. Das sind, glaube ich, so eine 13.000-Menschen-Arena in Oberhausen.
Die müssen den runterscalen.
Und die haben jetzt so ein paar hundert verkauft. Obwohl Laura viel Werbung bei Instagram gemacht hat, aber es sind jetzt erstmal ein paar hundert weg. Also ich glaube nicht, dass das was wird. Das ist
auch nicht von ihm, weil er so ein krasser Loser ist.
Also ausgehend von dem, wie sie sich öffentlich äußert, ist das die Liebe ihres Lebens.
Mhm. Aber das hört ja schnell auf im Showbiz.
Unter anderem wegen seiner Stimme.
Der Cashflow nicht mehr kommt. Cashflow
Beros. Der Cashflow Beros ist aber schon relativ lange irgendwie zum Erliegen gekommen. Sonst hätte sie sicherlich nicht mit OnlyFans angefangen.
Wahrscheinlich nicht. Vielleicht hat sie einfach Bock drauf.
Glaube ich. Also ja.
Ist das ihr Ding?
Es wirkt jetzt nicht so, als würde sie Story gegen ihren Willen machen, aber ich... Ja, wer weiß. Hauptsache
da sie... Da connectet sie mit Menschen.
Laura ist glücklich. Vielleicht ist Laura glücklich.
Wir müssen uns Laura als einen glücklichen Menschen vorstellen.
Ja, ansonsten können die es nicht ertragen. Wie mit den Kälbern. Das will ich dann gar nicht so genau wissen.
Ja.
Naja, liebe Grüße an Laura und an Anne. An Laura Mülle und Mülle. Laura Müller. Die heißt gar nicht mehr Müller. Die hat jetzt den Nachnamen.
Wendler?
Nee, Wendler ist nicht sein richtiger Nachname.
Sondern?
Norrenberg oder so.
Laura Norrenberg.
Oder Nörberg. So ähnlich. Irgendwie sowas.
Der Wendler. Was für ein Arsch.
Genau, euch sei diese Folge gewidmet und beim nächsten Mal sind wir wieder ernst und voller Hass, wenn wir über Drucker reden.
Stimmt.
Bis dahin, gehabt euch wohl.